Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ausgabe 38 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Christoph Stadler und schön, dass er mit dabei ist. Flo Hauser hat's wieder geschafft. 2 Wochen in den Büchern. Es gibt wieder viel, viel zu reden.
Absolut. Christoph, ich freue mich sehr. Mal wieder ist es spät geworden und das ist auch gut so. Waren 2 ganz gute Wochen und wir versuchen heute auch wieder so eine Mischform zu machen, kann man ja immer sagen. Wir geben euch das Wichtigste mit, was die NFL betrifft, mitten in der Saison, in der wir uns ja befinden, vor Woche 3, aus den Learnings der vergangenen 2 Wochen und dann natürlich mit Hinblick auf das ein oder andere Matchup, denn wir haben ein bisschen was vor heute. Und Christoph, aber über ein Thema werden wir heute noch explizit etwas genauer sprechen, beziehungsweise du mit einem Gast.
Ja, genau, über das Thema Tour, dazu später vielleicht ein bisschen mehr, weil ich habe das Gefühl, das Thema ist schon wieder erkaltet, ist ein bisschen weniger in Fokus gerückt, wie es eigentlich meines Erachtens sein sollte bei so einer Nummer, gerade was Gehirnerschütterung anbelangt. Ich finde, es ist so wieder Business as usual, ach ja, da war was, ist vergessen und es ist eine Woche her. Also nur mein Eindruck.
Naja, nee, gebe ich dir recht. Also wir werden auf jeden Fall einiges lernen, kann ich euch schon mal sagen. Christoph hatte eine sehr interessante Gesprächspartnerin dazu, aber bin ich absolut bei dir. Das war aber bei den letzten Malen tatsächlich auch so. Da
hieß es ist halt leider immer so, ja.
Kann wieder dabei sein. Ja, das ist genau, so das Thema. Soll. Und eine Sache tatsächlich noch in eigener Sache, weil du das immer so fleißig auch am Ende des Podcasts machst und vielleicht bleiben die Leute nicht bis zum Ende dran. Man weiß es ja nicht. Bitte unbedingt, ja, gebt uns Feedback, schreibt uns, bewertet uns. Da gibt's 5 Sterne. Ihr könnt gerne auf den 6. klicken, wenn ihr wollt. Und folgt uns, abonniert uns. Ganz wichtig, das würde uns natürlich sehr freuen, gleich mal am Anfang dieser Folge euch mitgegeben.
Und dann starten wir jetzt rein.
Die News.
Dann sage ich, Alter vor Schönheit, bin ich beides. Darfst du anfangen, Flo?
Eieieiei, oh Gott, geht das schon wieder los. Ja, wir haben ein paar News abzuarbeiten und leider nicht schöne. Das ist leider so, wenn die Saison gestartet ist, nach 2 gespielten Spielen, nach 2 gespielten Wochen. Wir beginnen mit einmal Cooper Kupp, der sich am Knöchel verletzt hat, hat dann am Wochenende nach dem Spiel das Stadion in so einem Spezialschuh. Ich weiß gar nicht, wie man die offiziell nennt, aber ich glaube, ihr kennt sie alle, so ein bisschen aussehen wie ein Skischuh, verlassen. Er ist jetzt tatsächlich nicht auf der Injury Reserve Liste. Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, am späten Mittwochabend bei den Rams sind Jonah Jackson und John Johnson unter anderem auf dieser Liste gelandet. Cooper Kupp allerdings noch nicht. Man geht aber davon aus, Christoph, dass er die ein oder andere Woche auf jeden Fall fehlen wird.
Ich glaube, dass er trotzdem so 3-4 Wochen raus sein könnte, aber ich glaube, es ist schon mal eine gute Nachricht, dass er nicht auf IR ist. Lassen wir uns überraschen, aber bei den Rams ist schon unfassbares Verletzungspech. Du hast die 2 anderen jetzt auch schon angesprochen. Der Guard Jonah Jackson mit einer Schulterverletzung raus, der Safety John Johnson mit einer Schulterverletzung raus. Schon raus, vorher waren ja Puka Nacua, Tyler Higbee, der Tight End, der ja noch gar nicht gespielt hat, der Guard Steve Avila, der weitere Tackle Joe Noteboom, Cornerback Darius Williams und Cornerback Darian Kendrick. Also bei den Rams muss man echt sagen, ich hatte große Hoffnung, dass die richtig Spaß machen könnten und wir können sie eigentlich gar nicht einschätzen, weil einfach gefühlt die halbe Mannschaft verletzt ist. Bitter, richtig bitter.
Ja, absolut richtig. Das waren eine Menge Namen. Ein weiterer, der angeschlagen, ja, definitiv. Ein weiterer, der angeschlagen ist, wo noch nicht ganz klar ist, beziehungsweise nicht so richtig was Offizielles ist, ist AJ Brown von den Philadelphia Eagles, der selbst gesagt hat dann, nachdem er ja am letzten Spieltag, am Monday Night Football nicht gespielt hat, dass er ein paar Wochen fehlen wird. Ich habe noch nichts Konkretes gelesen. Ich weiß nicht, wie unser Investigativjournalist Christoph Stadler, auf welchem Stand der ist. Aber da muss man mal abwarten. Auf jeden Fall auch schlechte Nachrichten für Philadelphia.
Ich habe nur Hamstring gelesen, also eine Oberschenkelverletzung. Ups. Also wie schlimm das dann ist, das ist ja immer vage, die Aussage. Aber ja, AJ Brown wird ein bisschen fehlen. Bleiben wir beim Namen Brown. Hollywood Brown wurde bei den Chiefs auf IR gesetzt. Ist jetzt keine ganz große Überraschung mehr. Könnte unter Umständen auch das Regular Season ausbedeuten. Der kam ja doch mit diesem Einjahresvertrag mit großen Hoffnungen, um sich für einen großen Vertrag zu wappnen, bereit machen zu können. Muss er nochmal abwarten, um den dann bekommen zu können.
Auch auf dieser Position ein weiterer Name, der wehtut für das Team. Das ist bei den San Francisco 49ers, Deebo Samuel, der mit einer Wadenverletzung jetzt erstmal ausfällt, noch nicht oder wird nicht auf die Injured Reserve Liste gesetzt, stand jetzt, aber wird auch mal 1, 2, vielleicht sogar 3 Wochen fehlen. Nach Christian McCaffrey natürlich der nächste Schlag für diese 49ers Offense. Mal schauen, ob nicht nur Jordan Mason als Running Back, sondern auch ein vielleicht Jawan Jennings dann in die Bresche springen kann auf der Deebo Samuel Position.
Und dann haben wir uns noch zwei Verteidiger aufgeschrieben bei den Jets. Richtig bitter, wieder ein Achillessehnenriss, nicht bei Rodgers, sondern beim Linebacker Jermaine Johnson. Ich glaube, wer es am Wochenende gesehen hat, da sticht einem immer so ein was ins Herz, wenn man da zuschauen muss. Das ist echt immer brutal, wenn einer eigentlich schon weiß, dass er lang ausfällt. Und was schon harter Ausfall ist für die Colts, der Defensive Tackle DeForest Buckner wurde auf die Injured Reserve List gesetzt mit einer Knöchelverletzung. Die mussten ja vorher schon, also vor der Saison, auf Samson Abicum verzichten, auch auf IR gesetzt, genauso wie der Cornerback Juju Brents. Also bei den Colts verpatzter Saisonstart und auch große Namen, gerade in der Defensive, die ausfallen. Colts sind wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mal Thema, bei uns wahrscheinlich eher negativer Art, leider, muss man sagen.
Ja, da sagst du was, definitiv. Negative Art, eigentlich stellenweise in den ersten zwei Wochen rein sportlich gesehen, waren auch die New York Giants, jetzt aber auch leider medizinisch. Graham Gano, ein ganz verlässlicher Kicker, ist auf der Injured Reserve Liste. Greg Joseph von den Detroit Lions wurde aus dem Practice Squad geholt, das nur mal am Rande. Kicker, die haben bisher alle funktioniert, außer Justin Tucker, da kommen wir später noch zu. Deswegen ist das mit Sicherheit ein Verlust. Und dann, Christoph, eine
ganz kurz noch bei Gano, korrigier mich, war das nicht so, dass der verletzt ins Spiel schon ist und sich dann im Spiel verletzt hat?
Ja, genau. Ja,
schon, oder?
War, also was heißt verletzt, leicht angeschlagen, aber ja, es ist nicht besser geworden, sagen wir mal so.
Ja, das ist dann offensichtlich, ja.
Was mich zur nächsten News bringt, nicht besser geworden. Tja, mein lieber Christoph, da haben wir dann auch ein bisschen uns mal im Chat hin und her geschrieben. Bryce Young ist nicht mehr Starting Quarterback der Carolina Panthers.
Ja, da werden wir vielleicht ein, zwei Worte mehr drüber verlieren müssen. Ich war auf der einen Seite komplett überrascht und war dann irgendwie doch nicht überrascht. Das klingt jetzt total doof, aber ich glaube, sie mussten jetzt reagieren, die Panthers. Dieser Saisonstart mit den zwei Niederlagen, gar nicht, dass es zwei Niederlagen sind, sondern wie sie verloren haben. Das war so verheerend. Ich glaube, du musst A, ihn schützen jetzt mittlerweile, man kann es nicht anders sagen, und B, ich glaube, du musst auch den Lockerroom schützen, dass da nicht so eine negative Stimmung aufkommt, dass du die ganze Saison schon in die Tonne kloppen kannst. Mit Andy Dalton wird es wahrscheinlich alles ein bisschen fluider laufen, weil er halt erfahrener ist, aber ist schon heftig. Bryce Young, der Nummer 1 Pick vor jetzt dann 2 Jahren, heißt ja nicht, dass die Karriere vorbei ist, aber es ist schon mal ein heftiger Rückschlag, weil das, was wir bisher von ihm gesehen haben, war auch, sorry für den deutlichen Ausdruck, einfach schlecht.
Ja, genau so ist es. Man muss da ganz klar auch mal sagen, dass, weil es ja auch immer gerne so gemacht wird, es liegt nicht allein am Quarterback, das hast du auch gerade so schön gesagt. In der ersten Saison, seiner Rookie-Saison, hat er mir noch echt leid getan hinter dieser Offensive Line. Da hatte er, glaube ich, gefühlt unter 2 Sekunden eigentlich immer nur Zeit, einen Pass loszuwerden. Diesmal muss man sagen, ähnliche Leistung wie Deshaun Watson in Woche 1, wenn man das vergleichen kann. Wirklich offene Würfe auch nicht gut angebracht, Screenpässe nicht gut angebracht. Vielleicht kann er tatsächlich mit diesem Druck, den er immer noch bekommt hinter dieser Offensive Line, mit der einfach nicht umgehen. Nichtsdestotrotz ist er ein hochtalentierter Quarterback. Ich glaube, der braucht Vertrauen. Ich glaube, der muss sich da irgendwie reinfuchsen. Das liegt nicht nur an ihm. Er tut einem absolut irgendwie leid, aber es waren auch schlechte Leistungen. Ich erinnere auch an ein Play, wo er sich nicht hinter dem Center, sondern hinter dem Right Guard erst aufgestellt hat. Also man merkt richtig, da ist große Verwirrung, und dass es nicht allein an ihm liegt, das bestätigt auch eine Zahl: seitdem Baker Mayfield und Sam Darnold Carolina verlassen haben, vielleicht habt ihr es auch bei Twitter gelesen, haben die beiden 46 Touchdowns und nur 14 Interceptions geworfen. Also man kann auch funktionieren, wenn man Carolina Panthers Quarterback war. Das nur mal am Rande.
Ich glaube, es war auch so ein bisschen auch die Körpersprache. Du hast ihm angemerkt, boah, der hat 0,0 Selbstvertrauen, weil so gar nichts geht. Ja. Der hat jetzt 2 Siege in 18 Spielen, 11 Touchdown-Pässe bei 13 Interceptions. Der hatte jetzt gegen die Chargers 84 Passing Yards, sein Career-Low. Und ich habe nochmal extra nachgeschaut, in den letzten 9 Spielen hatte der 2 Passing-Touchdowns. Und das war in diesem verrückten Weihnachtsspiel gegen die Packers, wo sie auf einmal wieder rangekommen sind, dann trotzdem verloren haben. In allen anderen 8 Spielen keinen Passing-Touchdown. Also, woher soll Selbstvertrauen auch kommen? Und vielleicht tut es ihm ganz gut, hinter einem, in dem Fall dann erfahrenen Mann nicht zu trainieren oder neben einem erfahrenen Mann zu trainieren, sondern sich das anzuschauen, was macht er im Spiel, Game Day, wie schaut es aus hinter einer, ja, immer noch nicht Top-O-Line in der Liga, immer noch nicht Top-Receiver. Was macht da so ein Andy Dalton? Weil als Dalton letztes Jahr einmal gespielt hat, das war das beste Offensivspiel der Panthers, so leid es mir tut für Bryce Young. Vielleicht kann er da was lernen, und trotzdem will ich die Frage nochmal an dich weitergeben. Glaubst du, das war's für ihn bei den Panthers? Ich würde jetzt nicht sagen, das war's mit seiner Karriere, aber war es das für ihn bei den Panthers?
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie er jetzt mit der Situation umgeht und wie viel er lernt und was er dann auch nochmal zeigen darf, vielleicht irgendwann. Es gibt ja schon Gerüchte, dass, oder was heißt so Spielereien auch in den sozialen Netzwerken, dass die New York Giants doch versuchen sollten, einen Conditional Zweitrunden-Pick für Bryce Young auszugeben, um den zu holen. Und wenn es nicht klappt, dann hat man vielleicht einen First-Rounder für 2026. Also alles so ein Spielchen. Ja, ich glaube, das ist ja immer das, wenn du 2 Jahre gar nicht funktionierst, auch als hochgedrafteter Spieler, egal welche Position, auch wenn es nicht an einem liegt, aber das ist nun mal die wichtigste Position. Und wenn es da gar nicht funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann bei den Panthers nicht weitergeht. Und man muss da schon sagen, auch vom Front Office dann, alles, es geht irgendwie alles schief. Also man merkt richtig, du hast es vorhin so schön gesagt, wie sie aufgetreten sind. Und das zieht sich durch alle hindurch. Also das ist schon wirklich, wirklich stellenweise schlimm mit anzusehen, so blöd das klingt.
Ja, ich habe ein Fragezeichen bei mir noch im doch relativ leeren Kopf gefunden. Was macht der Owner? Dave Tepper ist halt immer so diese Wildcard, weil ich habe mal die PK von Canales angeschaut vom Headcoach. Die war auch ehrlich gesagt ein bisschen arg mau, weil er halt nichts rauslassen wollte, kann ich auch verstehen. Aber er hat eigentlich auf jede Frage, natürlich haben die Journalisten nachgefragt, auf verschiedene Art und Weisen, um da was rauszubekommen, immer gesagt, ja, das bleibt intern, wir haben uns entschieden, was uns im Moment den größten Erfolg geben könnte, bla bla bla, und auf die Frage eben auch, ob da Dave Tepper eben mit involviert war, der ja sehr viel involviert ist, damals ja scheinbar auch entschieden hat, dass Bryce Young der Nummer 1 Pick ist, während alle anderen im Front Office CJ Stroud wollten. Ob das dann stimmt, weiß ich nicht, aber das hört man ja immer wieder. Dave Tepper ist, glaube ich, die ganz große Unkonstante und gleichzeitig irgendwie doch Konstante im Schlechten dann in dem Fall, weil wir nicht wissen, was er macht, was er mit ihm will. Hat er ihn schon fallen lassen? Glaubt er noch an ihn, weil er halt doch dann der Chef ist? Und da weiß ich noch keine Antwort drauf, wenn ich ehrlich bin. Also weiß, glaube ich, keiner.
Nee, weiß keiner. So ein bisschen der, wie heißt der, Todd Bowley vom FC Chelsea, der NFL, ne?
So, ja, genau, so ist es aber wirklich. Das ist ein ganz guter Vergleich.
Ja, so ist es irgendwie. Und letzter Satz auch vielleicht dazu. Dave Canales ist ja auch ein neuer Head Coach. War er vorher nie. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und über den sagt man, auf der Offensive Coordinator Position war er in seiner vorherigen Station oder Stationen, wie auch immer, einer, der die Quarterbacks besser macht. Und auch das ist nicht passiert. Jetzt haben wir erst Woche 2, ist klar. Aber das sieht man einfach. Da klickt einfach nichts.
Es ist eher schlechter
dementsprechend
geworden.
Dementsprechend muss man da echt schauen, wie es da in Zukunft für Bryce Young, dem armen Kerl, weitergeht.
Gut, dann lass uns, glaube ich, weiter marschieren und kommen zu einem unserer, ja, dann Hauptthemen, und zwar die Verletzung, die Kopfverletzung von Tua Tagovailoa. Leider muss man sagen, wieder eine Kopfverletzung. Vielleicht habt ihr das alle gesehen. Thursday Night Football im vierten Viertel, 4,5 Minuten vor dem Ende. Dieser Versuch, 4. und 4, wo er ein neues First Down erläuft, aber dann mit, ich sag's mal ganz salopp, mit Damar Hamlin zusammenknallt und dann eben hinfällt und wieder diese, wie sagt man da, spastischen Bewegungen mit den Fingern macht, eben, dass er kurz ausgenockt war. Und tatsächlich, ich habe mir danach das ganz in Ruhe nochmal angeschaut und da ist mir dann erst aufgefallen, dass er mit dem Hinterkopf bei der Landung tatsächlich auf den Boden knallt. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe es ja kommentiert. Das ist mir nicht aufgefallen, dass der da auch noch auf den Boden knallt. Also, das ist schon wieder so ein Schreckensmoment, den man einfach nicht haben will. Für keinen.
Der war dann vorher schon weg und das ist ja genauso, wie es letzte Saison auch einmal da passiert ist, beziehungsweise vor 1,5 Jahren. Da ist er auch dann im Hinterkopf nochmal richtig, wo er dann nochmal aufgestanden ist. Also schon sehr, sehr übel. Eine News dies betreffend noch, und dann können wir, glaube ich, zu dem Gesprächspart kommen, ist, dass Tyler Huntley geholt worden ist aus dem Practice Squad der Baltimore Ravens und Tua Tagovailoa mittlerweile offiziell auf der Injured Reserve Liste ist. Genau. Und man davon ausgeht, dass er sicher auch noch länger fehlen wird, je nachdem, was da jetzt halt entschieden und da vorgegangen wird.
Genau, frühestens Woche 8 wird er zurückkommen. Die haben in Woche 6, glaube ich, ist es Bye Week. Also frühestens Woche 8 sind dann eben die 4 Spiele, wo er dann zurückkommen könnte. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Und vielleicht noch ganz kurz ein Punkt, weil das ganz oft danach rauskam, bei mir auch. Warum slidet der nicht? Und springt da quasi Kopf voraus rein. Ich habe das ja mit Vanja Müller, unserem Quarterback-Experten oder auch NFL-Experten, kommentiert. Und als wir nicht on air waren, oder danach haben wir es auch nochmal so ein bisschen gesprochen. Er hat nämlich auch gemeint, das ist ganz spannend, weil ich bin kein Quarterback, ich kann es nicht einschätzen. Wenn du durch die Mitte scrambles und die Defensive dann sich vor dir aufbaut, ist es Sliden tatsächlich gar nicht so einfach. Und er musste da ja einen First Down holen, damit der Drive am Leben bleibt. Und dann übernehmen auch so ein bisschen die Instinkte, dass man dann vielleicht nicht mehr alles ganz so clever macht, wie man es eigentlich macht. Aber dieses Scramble durch die Mitte plus dann das Slide ist gar nicht so ganz einfach, wie es jetzt für mich zum Beispiel auch als Außenstehender ausschaut, weil ich auch dachte, ja, slide doch, das schaffst du doch. Hamlin war doch weit genug weg. Also es ist manchmal ein bisschen leichter gesagt, als dann wirklich getan.
Weil sie von beiden Seiten kommen, kleine Nachfrage. Also weil sie quasi von überall kommen, wenn du in der Mitte des Feldes bist.
Dadurch, dass ich kein Quarterback bin, kann ich sie nicht hundertprozentig erklären.
Aber dann ging es offensichtlich schon weiter nach der kurzen Pause
bei euch. Ja. Dass du halt dann eben nicht immer, Sliden ist ja auch eine Kunst, muss man sagen. Das sieht man ja ganz oft, dass es auch nicht jeder kann. Das ist, glaube ich, schon auch mit reinspielt.
Die Bears haben das übrigens auch extra trainiert. Ne? Bei Hard Knocks Training Camp konnte man das sehen. Caleb Wilson, Williams und Co. haben das extra auf so einer Wasserrutsche trainiert, das richtige Sliden. Also das muss man auch, auch wenn es nach Spaß aussah, können. Ja.
Ja, auch ganz viele, die dann im Rasen hängen bleiben oder sowas. Du musst es wirklich können und es sind ja unterschiedliche Rasen auch immer wieder. Also es ist nicht so banal, wie es dann immer ausschaut, rutscht über den Rasen. Man muss es schon auch können. Nur vielleicht noch als kleinen Einschub, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, ja, slide doch einfach. So leicht ist es nicht.
Ja, das dann lass uns gerne nochmal eine extra Folge zum Sliden machen, bevor wir hier ausschweifen werden. Wollen wir jetzt aber Fachpersonal hören, Christoph. Du hast dich mit jemandem getroffen und genau über diese ganzen Geschichten, was Tour betreffen, gesprochen.
Genau, wir wollten es einfach mal wissen von jemand, der Ahnung hat bei so einem Thema, mit einer Sportpsychologin bzw. Sportneuropsychologin, Franka Weber, haben wir gesprochen. Die war zum Beispiel bei den Olympischen Spielen jetzt in Paris für Team Deutschland, also für Team D mit dabei. Und mit der hatte ich ein, ja, dann doch etwas längeres Gespräch sogar zum Thema eben Tour und Gehirnerschütterung, wie es da jetzt weitergeht. Dann freue ich mich, dass Franka Weber Zeit sich genommen hat. Und ich sage gleich mal vorneweg, wir sind aufs Du gekommen, haben uns aufs Du geeinigt. Ich hoffe, ich kann es dann während des Interviews auch durchziehen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Freut uns, ich spreche jetzt für Flo und mich, meinen Kompagnon, fürs Zeitnehmen, weil es ist ein spannendes Thema. Vielleicht ganz zu Beginn möchtest du dich mal kurz vorstellen, was du genau machst, weil es ja schon ein sehr spannender medizinischer Bereich ist.
Ja. Das mache ich gerne. Ich bin, habe zwei Hüte sozusagen auf. Ich bin klinische Neuropsychologin. Klinische Neuropsychologie ist ein Fachbereich in der Psychologie, die sich mit Funktionseinschränkungen des Gehirns beschäftigt. Das sind hauptsächlich Patienten nach Kopfverletzungen, neurologischen Erkrankungen, Schädelhirntraumata etc. Und der zweite Hut ist die Sportpsychologie. Ich bin Sportpsychologin, bin Verbandspsychologin im Deutschen Schwimmverband, mache aber auch viel bei den Seglern, habe aber auch Sportler in meiner Praxis aus allen anderen Sportarten. Und diese beiden Bereiche verbinde ich tatsächlich in der sogenannten Sportneuropsychologie. Und das, was jetzt mal so sind, genau die Fachidioten für diese Thematik, die beschäftigen sich nämlich mit den leichten Schädelhirnverletzungen im Sport und den Einschränkungen, mit denen die Athleten dann mitunter zu kämpfen haben.
Und da sind wir ja eigentlich schon beim Fall. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass man darüber sprechen muss, über Tua Tagovailoa. Wir haben ja vorher im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen. Der Fall war dir bekannt, auch jetzt als, weiß ich gar nicht, als Football-Fan, vielleicht die Frage vorneweg. Es ist natürlich schon eine Sportart, die da viel mit sowas hantieren muss, ja leider. Und da ist eben die Ausgangssituation bei Tua, ich mache es in der Kurzform, dass er jetzt, wenn wir es mal hochrechnen, in 5 Jahren 4 Gehirnerschütterungen davon getragen hat, von denen wir wissen, dass es Gehirnerschütterungen sind. Schrillen da bei dir die Alarmglocken, dass man sagt, oh oh, das ist auf jeden Fall nicht gut. Bei mir haben sie geschrillt und ich bin kein Mediziner.
Bei mir schrillen sie. Bei mir schrillen sie immer, wenn ich lese Gehirnerschütterung oder Ausfall oder Verdacht auf. Und wenn mehrere Gehirnerschütterungen innerhalb kürzerer Zeit wirklich da sind, dann schlägt es bei mir Alarm und natürlich frage ich mich immer, sind Athleten vielleicht zu früh auch zurückgekommen und wurden da wirklich die notwendigen Ruhezeiten eingehalten? Also ja, da schrillt es bei mir Alarm.
Um vielleicht mal die Zahlen, dieses 4 aus 5, also 4 Gehirnerschütterungen in 5 Jahren mal einzuordnen. Also der hatte, das muss ich richtig hinbekommen, 2022, die meisten Football-Fans werden sich daran erinnern, 2 Gehirnerschütterungen, ist da zurückgekommen eben auch. Dann jetzt eben diese Gehirnerschütterung im letzten Spiel und eine, die wir kennen auch, also die offiziell gemacht wurde, ist aus dem College. Deswegen 4 aus 5, also 4 Concussions aus 5 Jahren, ist natürlich schon eine stattliche Zahl. Da sind wir schon beim Thema, wenn sie nicht ausgeheilt sind, wenn das in so einer hohen Reihenfolge passiert, in kurzer Zeit, kann man das überhaupt komplett ausheilen oder wie erkenne ich, dass einer komplett dann ausgeheilt ist?
Ja, das ist schwierig. Also wir haben das hier mit 2 Fragestellungen zu tun oder mit 2 unterschiedlichen Krankheitsbildern. Das eine ist das leichte Schädel-Hirntrauma, das ja auch gerne Gehirnerschütterung genannt wird oder im englischen Raum eben die Concussion. Das heißt, es kommt ein Hit auf mein Gehirn. Das zweite, was hier, glaube ich, auch Thema ist, ist die sogenannte chronisch-traumatische Enzephalopathie, wo es durch wiederholte Gehirnerschütterungen zu chronisch-degenerativen Veränderungen kommen kann. Das ist das, was früher ja so lapidar auch Boxerdemenz genannt wurde. Das heißt, wenn es zu wiederholten Schädelhirnverletzungen kommt, kann es eben sein, dass es zu einer chronisch-degenerativen Verletzung kommt, die dann auch nicht mehr ausheilbar sind, wo die Athleten dann tatsächlich in jungen Jahren, so im Alter von 40, 50, demenzielle Symptome entwickeln und wirklich schwer krank werden. Das Problem bei dieser Erkrankung ist, dass das eine sogenannte Postmortem-Diagnose ist. Also das kann ich tatsächlich erst richtig diagnostizieren, wenn ich mir nach dem Tod das Gehirn angucke, weil es da eben so spezifische Ablagerungen gibt. Das ist das Problem von dieser chronisch-traumatischen Enzephalopathie, was die Diagnostik angeht. Das heißt, man könnte den Tour jetzt auch gar nicht untersuchen und sagen, na, ist da was? Könnte das in die Richtung gehen? Man könnte natürlich neuropsychologische Tests mit ihm machen, um zu gucken, sind da Einschränkungen, die über das Maß hinausgehen?
Jetzt frage ich mal ganz banal, weil ich wirklich medizinisch keine Ahnung habe. Wenn ich eine Gehirnerschütterung habe, kann ich dann auf den 100%igen Gesundheitsstand zurückkehren? Bei einer geht es wahrscheinlich, aber wenn die öfter hintereinander kommen, schaffe ich überhaupt wieder, wenn ich jetzt im Zahlenbereich bleibe, die 100% wieder zu erreichen? Oder war er eh vor diesem Spiel, ich sage jetzt irgendeine Zahl, weil ich es nicht weiß, bei 80%, 85%, 90%, wie auch immer?
Also eine Gehirnerschütterung an sich, die einmalige Gehirnerschütterung, ist keine schlimme Erkrankung, das schon mal vorweg.
Entwarnung, hatte jeder vielleicht auch mal im Sport, das mal passiert ist,
Oder nun bin ich ja schon ein bisschen älter, bei uns hieß das früher immer ein Loch im Kopf, wir hatten ja alle irgendwie ein Loch im Kopf. Also so eine einmalige Gehirnerschütterung heilt in der Regel folgenlos ab. Man sagt, das Gehirn ist so 7 bis 14 Tage in Alarmbereitschaft. Also 7 bis 14 Tage braucht das, bis so der ganze Stoffwechsel sich wieder regeneriert hat, bis das Gehirn wieder sozusagen einsatzfähig ist. Da gibt es aber im Sportbereich eben auch Tests, womit man das überprüfen kann, ob der Athlet schon wieder soweit ist. Das ist ja auch das, was dieses Concussion-Protokoll da vollzieht. Also die Athleten müssen diverse Untersuchungen machen und werden dann nach einem Stufenplan ja wieder in, mal erst Return to Action, Return to, to Play, Return to Competition, um dann langsam wieder rangeführt zu werden. Die Frage ist natürlich immer, wird das wirklich richtig gemacht? Wird der Zeitraum eingehalten? Ist der Athlet wirklich ehrlich? Also sagt er wirklich, ich habe keine Symptome mehr? Oder ne, geht er vielleicht doch wieder ins Spiel, obwohl ihm noch schwindelig ist, obwohl er noch Kopfschmerzen hat, weil er einfach spielen will? Oder ist der Druck auch von der Mannschaft da? Wir brauchen dich, du bist in diesem Spiel wichtig. Das war ja so eine Diskussion, die man aus dem Handball auch kennt, damals der Steffen Weinhold bei der EM. Das dann ja auch in der Bild-Zeitung hieß, unser Kapitän spielt mit Gehirnerschütterung, ist das richtig, ne? Wo er eben auch.
Was eigentlich keine gute Aussage ist, wenn man ehrlich ist, ja.
Ja, so. Also das sind dann alles so Fragen. Idealerweise kennt man den Athleten, hat vorher so eine sogenannte Baseline-Untersuchung gemacht im gesunden Zustand. Und wenn ich diese Untersuchungsergebnisse habe, dann kann ich natürlich, wenn ich ihn nach einer Gehirnerschütterung untersuche, anhand dessen vergleichen und sagen, ah ja, er hat den Stand wieder, den er vorher hatte, er kann wieder zurück ins Spiel. Das Problem, was wir haben, wenn die Athleten zu früh wieder zurückkommen, ist, dass die ein höheres Risiko tragen, sich an irgendeiner anderen Stelle zu verletzen, weil es vielleicht zu motorischen oder kognitiven Defiziten kommt. Ich einfach nicht so gut meine Bewegung koordinieren kann und dann vielleicht eine ganz andere Verletzung provoziere dadurch. Also da gibt es eine Untersuchung, die sagt, dass das Risiko an einer anderen Stelle, sich zu verletzen, wenn man zu früh wieder reinkommt, um bis zu 50% erhöht ist. Und das ist schon eine Menge.
Das heißt, ich mir ist jetzt bei der
Entschuldigung,
bei der Vorbereitung, das geht wahrscheinlich in die Richtung, mir ist dieser Begriff Second Impact Syndrom immer wieder unter die Nase gekommen. Ich weiß, ob es einen deutschen Begriff dafür auch gibt, aber der ist jetzt meine wieder nicht medizinisches Wissen, aber eine zweite Gehirnerschütterung kommt, obwohl ich die erste noch nicht ausgeheilt habe. Ist das so vielleicht in Laiensprache?
Genau, das ist ein zweiter Hit, der auf das nicht regenerierte Gehirn trifft. Und das sogenannte Second Impact Syndrom, das ist super, super selten, muss man sagen, aber das kann tödlich enden, weil es kann, wenn eben ein Schlag auf das nicht regenerierte Gehirn trifft, zu einer tödlichen Hirnschwellung kommen.
Die dann das wäre jetzt meine Frage gewesen, was da,
Ja, die im schlimmsten Fall tatsächlich zum Tod führt. Und man muss ja auch sagen, so eine Gehirnerschütterung oder ein leichtes Schädelhirntrauma, das sind ja auch dynamische Verletzungen. Also nur weil jemand jetzt aktuell wieder fit ist, heißt das nicht, dass da nichts ist. Also man muss das auch im Auge behalten, dass sich das nicht irgendwie verändert oder verschlimmert.
Weil
das ist auch der
dann
Grund,
die Brücke,
warum jemand in der ersten Zeit nicht allein sein soll. Ne? Also immer dieses guckt 24 Stunden nicht allein, bis das jemand bei dir ist, wo die dann immer schon mit den Augen rollen, die Athleten und Athletinnen. Aber es ist einfach sehr wichtig, um da nichts zu riskieren.
Weil dann die Brücke wieder zum Fall Tour, vielleicht, also zum aktuellen Fall, weswegen wir ja auch sprechen. Es ist ja wahnsinnig schwer vorherzusagen, wann ist er wirklich wieder, wie auch immer die Prozentzahl dann ist, sagen wir jetzt einfach mal bei 100%. Das Risiko ist jetzt für dieses Second Impact-Syndrom und wenn du sagst, es kann bis zum Tod führen, wir wollen nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber es ist ja schon eine bedrohliche Kulisse. Also da muss man jetzt ja noch vorsichtiger sein, als man ja eh schon wahrscheinlich sein wird.
Ja, also er darf natürlich auf keinen Fall viel zu früh jetzt wieder anfangen, sollte er weiter spielen. Da sollte man wirklich gucken, dass er auskuriert ist. Er hat aber auch noch eine höhere Gefahr, jetzt kommt noch eine dritte Erkrankung oder ein drittes Syndrom, das ist das postkommotionelle Syndrom. Das ist, wenn ich nach einer Gehirnerschütterung im Prinzip die Beschwerden verschleppe oder die länger andauern, länger als 3 Monate, sagt man. Wenn das länger andauert, dann hat man sowas. Und es ist so, dass Athleten, Athletinnen, die Gehirnerschütterungen haben, die dicht aufeinander folgen, in relativ kurzen Zeitraum immer wieder eine Gehirnerschütterung bekommen, dass die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich so ein Syndrom auszubilden. Und wenn sie eine riskante Spielweise zeigen, das kommt auch noch dazu, die sind auch gefährdeter. Und wenn man nun sich anguckt, wie das passiert ist beim letzten Mal, wird ja auch viel diskutiert. Ne? Warum musste er so reingehen? Warum ist er mit seinem Kopf zuerst da rein? Davon sind wir ja eigentlich schon lange, lange weg. Das war ja früher so, nutzt den Kopf als Waffe. Also das ist ja einfach auch eine sehr riskante Spielweise, die er zeigt. Auch wenn er sagt, er hat sich ja irgendwie grob mit, weiß nicht, irgendeiner Kampfsportart trainiert, um den Schulter-Nackenbereich noch irgendwie zu trainieren. Es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass wenn ich einen gut ausgebildeten Schulter-Nackenbereich habe, ich viel der Scherkräfte abfangen kann. Das ist auch der Grund, warum Frauen und Kinder zum Beispiel gefährdeter sind für solche Verletzungen, weil es da anatomische Unterschiede gibt. Da sind Männer einfach stabiler in dem Bereich. Aber auch dieser Schulter-Nackenbereich wird ihn jetzt nicht davor bewahren, dass er da einen Hit mitbekommen hat.
Es ist ganz spannend, genau, das hatte ich mir nämlich auch noch notiert. Er hat Jiu-Jitsu betrieben, um besser zu fallen. Das hat man letzte Saison gesehen. Er ist, so blöd das jetzt klingt, besser hingefallen, also vorsichtiger hingefallen. Und mir ist es tatsächlich auch erst später aufgefallen bei dieser letzten Aktion. Ich dachte, das ist passiert, als er eben an Gegenspieler hinknallt. Wenn man ganz genau hinschaut, also auf den Boden fällt, kommt er mit dem Hinterkopf wieder, also er knallt wieder mit dem Hinterkopf auf den Boden, was in dem Fall ja einfach, irgendwann kannst du dich nicht mehr halten mit bestem Training überhaupt, also wieder in der Kategorie Unfall ist und ein Unfall kann ja immer passieren. So blöd das klingen mag.
Das ist aber auch, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, ne? Wenn ich mit dem Kopf irgendwo gegenschlag und dann stürze und dann mit dem Kopf auch noch auf den Boden aufschlag, haben wir da im Prinzip schon das Second Impact, den Second Impact.
Ja.
Na, weil der erste Hit kam beim Zusammenstoß, das kann Kopf, Schulter, was auch immer sein. Und wenn ich dann hinfalle und mit dem Kopf aufschlage, dann habe ich im Prinzip schon den zweiten Hit. Und oftmals sieht man das auch, dass die ohne jegliche Abwehrspannung fallen, weil die schon völlig ausgenockt sind. Ne? Vielleicht noch bei Bewusstsein, aber gar nicht mehr koordinativ in der Lage sind, das abzufangen.
Ja, weil, um da dann weiterzugehen, jetzt hat der Jiu-Jitsu betrieben. Ich glaube, das war die richtige Herangehensweise, um da schon mal ein bisschen sicherer zu sein. Ich meine, hundertprozentige Sicherheit gibt's ja nie. Kann man es klingt jetzt wirklich doof, gibt's irgendwas, um sein Gehirn zu schützen? Weil es war ja ein Unfall. Man kann ja eigentlich vorsorglich nichts machen, oder?
Nein, also man kann tatsächlich den Schulter-Nackenbereich präventiv trainieren. Das heißt, da sind die Athletiktrainer gefragt, dass die diesen Bereich mit einbinden. Ist zum Beispiel ein großes Thema im Rugby. Die machen das regelhaft, ne? Weil auch da diese Verletzungen ja große Gefahr sind, dass sie ganz viel Wert auf Ausbildung Schulter-Nackenbereich legen, um da ein bisschen was abpuffern zu können. Natürlich guckt man, dass man die Helme verbessert. Die spielen ja, glaube ich, mittlerweile auch mit so einer Einlage, wo man hofft, dass noch mehr abgefedert werden kann. Aber auch ein Helm kann natürlich die Wucht dieser Scherkräfte nicht abfangen. Das ist so. Na, also da kann man relativ wenig machen. Genauso ist das Wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe einen Helm auf, dann schützt dieser Helm mich natürlich bei einem Sturz, vor einem Schädelbruch etc. Aber die Wucht, die Scherkräfte, die da wirken, die kann auch ein Helm nicht abfedern. Ne? Es wird versucht mit diesen MIPS-Systemen. Es gibt ja immer mehr, was ist ja rein technisch oder hochtechnisch auch geworden, was diese Helme angeht. Aber die komplette Wucht, das wird einem niemals gelingen, dass man das abfangen kann. Na, es ist ein Stück weit Berufsrisiko, muss man sagen, in diesen Sportarten auch.
Weil wenn wir jetzt gerade miteinander sprechen, gab es jetzt keine Äußerung von Tour, der jetzt wohl gerade mit Ärzten sich zusammensetzt, untersuchen lässt. Und es liegt jetzt überhaupt nicht in meiner oder in unserer Hand zu sagen, er muss seine Karriere beenden. Das maße ich mir auch überhaupt nicht an. Aber es muss ja irgendwann einen Punkt geben, und das kann man vielleicht schon sagen, wo man dann wirklich auch ihm sagen muss, das hat keinen Sinn mehr. Weil wir können nicht entscheiden, das ist seine eigene Entscheidung mit der Familie, ich höre auf. Aber irgendwann muss er ihm wahrscheinlich sagen, lieber Tour, es ist hart für dich mit 26, mit Mitte 20 deine geliebte Sportart aufzugeben. Irgendwann hat es dann wahrscheinlich keinen Sinn mehr.
Ja, aber es gibt eine Untersuchung aus dem Jahr 2014. Keim, der hat NFL-Athleten befragt, würdest du trotz einer Concussion am Super Bowl teilnehmen?
Ich kann mir die Antwort vorstellen, leider.
85% haben gesagt ja, und ich glaube, das ist noch geschönt. Ich glaube, es sind noch viel mehr. Ne? Das ist das Spiel aller Spiele, natürlich. Und sag mal einem Mitte-20-Jährigen, deine Gesundheit ist wichtiger als deine Karriere, wenn du eigentlich gerade voll durchstarten will. Das ist wahnsinnig schwierig. Und das ist so eine Grundsatzdiskussion. Inwieweit muss man den Athleten auch schützen vor sich selber, vor seinen Entscheidungen? Wer fällt diese Entscheidung denn wirklich? Wer kann diese Entscheidung fällen? Wer ist neutral genug, um das wirklich zu beurteilen? Und Fakt ist ja auch, du hast es eben angesprochen, das ist, wir kennen ihn nicht, ich kenne die Untersuchungsergebnisse nicht, das sind alles nur Mutmaßungen. Ne? Aber ich kann es nicht beurteilen, und man kann es eben leider auch nicht sagen, dieses how much is too much, also die wievielte Gehirnerschütterung ist wirklich das Maß, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, was er mitbringt, gibt es da noch andere Grunderkrankungen, die das begünstigen. Muss man sagen, es ist so, dass er hat schon ziemlich viel mitbekommen. Ich an seiner Stelle würde sehr stark überlegen, ob ich weitermache.
Weil ich kenne jetzt auch persönlich keine Footballspieler, die das durchgemacht haben. Ich kenne es von anderen Sportarten, wie zum Beispiel Eishockey ist auch so ein Sportart mit vielen Gehirnerschütterungen, wo wirklich Menschen, Spieler, ganz, also da reden wir von noch mehr Gehirnerschütterungen, die vielleicht auch gar nicht erkannt wurden oder die man so ein bisschen gerade früher in Anführungszeichen versteckt hat. Was hast du da so mitbekommen? Weil natürlich am Ende ist jeder für sich selber verantwortlich. Es ist schwierig, gerade im Profisport, wenn man gebraucht wird, man will sein Team nicht im Stich lassen, man will seiner Liebe nachgehen und so weiter und so fort. Aber jetzt vielleicht unabhängig von der Sportart, was kann man da denn machen, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin beim Eishockey, da kenne ich ein paar, wo dann auch sagen, ich habe jetzt schon Leben danach, aber so ein Thema, ich muss mehr in der Dunkelheit verbringen, das ist ja dann auch hart, wenn du mit, ich weiß nicht, Mitte 30 von mir aus 40 aufhörst, dann ist hoffentlich noch viel Leben vor dir.
Ja, hat generell auch was mit Karriereplanung zu tun, ne? Und da sieht man, dass da ganz viel oder ein ganz großes Defizit ist, dass die jungen Spieler da einfach auch nicht gut vorbereitet werden auf das, was danach kommt, und häufig ja auch finanziellen Druck haben. Ich meine, die sind jung, die verdienen viel Geld, dann wird das Geld auch ausgegeben, kenne ich auch aus dem Eishockey-Bereich, ne? Und die planen dann natürlich, gerade die Amerikaner oder Kanadier, die kommen dann ja gerne noch für so ein paar Saisons nach Deutschland und wollen dann noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann geht's aber irgendwie nicht mehr, weil sie sich doch nicht an die Vorgaben halten. Weil, das hatte ich vorhin schon gesagt, einmal das Signal, eine Gehirnerschütterung ist keine schlimme Verletzung und die kann folgenlos abheilen, wenn ich mich an die Vorgaben halte. So, das Problem, was wir haben, ist, dass die Athleten sich eben nicht an die Vorgaben halten, viel zu schnell wieder einsteigen und dann eben diese dauerhaften Schäden riskieren. Und das ist die große Gefahr. Und da bin ich mir eben nicht sicher. Deswegen würde ich mir bei dem Tour einfach gerne mal angucken, wie ist tatsächlich vorgegangen nach den anderen Gehirnerschütterungen. Hat er die Pausen eingehalten? Und wenn es eben Hinweis darauf gibt, dass die Pausen nicht regelhaft eingehalten wurden, er zu früh wieder eingestiegen ist, dann ist das noch ein ganz anderes Bild. Ja. Und das ist, glaube ich, es gibt mittlerweile auch in Deutschland, ne, wir haben ja jetzt 6 Concussion Center, die gut verteilt sind in Deutschland. Wir haben ich glaube, um die 20 Sportneuropsychologen, die auch in ganz Deutschland verteilt. Es gibt gute Anlaufstellen und man kann sich wirklich gut behandeln lassen. Nur man muss sich auf die Behandlung einlassen und sich auch an die Vorgaben halten. Also ich erinnere auch noch einen Eishockeyspieler aus meiner Praxis, Da ist dann extra noch nach Amerika geflogen, hat sich da noch untersuchen lassen, hat Vorgaben bekommen. Er sollte nicht mehr trainieren, er sollte in seinem Verein nicht trainieren. Was hat er gemacht? Er ist in sein Heimatland geflogen und hat geheim sozusagen sich da privaten Trainer geholt, mit dem er dann weiter trainiert hat.
Ja.
Und das hat er wirklich auf die Spitze getrieben und er ist nicht wieder auf die Beine gekommen. Und ja, da gibt's andere auch, die froh sind, dass sie überhaupt noch ein Leben einigermaßen schaffen, die aber eine totale Reizüberflutung haben, sobald es laut wird. Die müssen aus großen Städten wegziehen aufs Land, weil sie es einfach nicht mehr aushalten können.
Ja, das ist schon... ja, am Ende des Tages können wir nur sagen, hoffentlich ist alles gut, wünschen wir ihm alles Gute, aber vielen Dank schon mal für so eine kleine Einschätzung aus ja, medizinischer Sicht, weil wir natürlich immer wissen, es gibt das Concussion-Protokoll, die 5 Phasen, ja, ganz ehrlich, er durchläuft sie und in Woche, ich sage jetzt irgendwas auch hier wieder, in Woche 7 ist er wieder da, wir haben keine Ahnung, wie es in seinem Kopf ausschaut, natürlich wollen wir, dass er auch danach mit seiner Familie, ich glaube, er ist frisch Papa geworden, ein gutes Leben führen kann, das ist keine Sache der Welt wert, das dann quasi zu opfern. Und das ist wirklich, nichts auf der Welt ist es wert, das zu opfern.
Richtig, genau.
Von daher, vielen lieben Dank schon mal für die Einschätzung. Vielleicht hören wir uns nochmal, wenn der Fall dann nochmal ein bisschen aktueller wird. Dankeschön schon mal. Ja,
gerne, sehr gerne. Danke.
Ja, nochmal lieben vielen Dank für den schon spannenden Einblick. Also ich hätte, glaube ich, noch 10, 20 Minuten weiterreden können. Es ist auch ein spannendes Thema. Deswegen finde ich es echt ein bisschen schade, dass es gefühlt schon wieder ein bisschen raus ist, dieses Thema aus dem Mainstream und vielleicht für alle...
Aber du und Franka Weber holen sie jetzt wieder zurück. Genau deswegen machen wir
das. Ja, hoffentlich. Aber es ist halt ein Thema, was wirklich sehr sensibel ist. Und vielleicht für alle, die mit sowas auch schon im Kleineren in irgendeiner Form Berührungspunkte haben, sowas kann ja jeden betreffen oder auch im Fußballclub, im Eishockeyclub, wo auch immer. Es gibt die Gesellschaft für Sport, Neuropsychologie und die ermöglicht einem Zugang zu Sport-Neuropsychologen. Also wenn man Probleme haben sollte oder man kennt jemanden, der Probleme hat, es ist nicht immer so leicht, dann auch den Zugang zu finden. Vielleicht muss man auch einen Schubs geben, weil man selber nicht immer da sich dann bereit für fühlt. Gerne da auch sich melden unter gsnp.de, kann man da nachschauen. Also gsnp.de, die Gesellschaft für Sport-Neuropsychologie, die können einem da definitiv auch weiterhelfen.
Weißt du was? Wir schreiben es einfach mit in die Shownotes, oder? Vielleicht? Finde ich einen sehr guten Punkt, den du hier
hast. Ist eine gute Idee.
Ja, so machen wir das. Gut, also vielen Dank. Sehr spannendes Gespräch und toi 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 an Tour und alle anderen, die da in irgendeiner gesundheitlichen Weise betroffen sind. Wir machen jetzt weiter mit Vorschau auf Woche 3, respektive so eine halbe Rückschau, Christoph, denn wir müssen uns um die Teams kümmern, die bei 2 Siegen und keiner Niederlage stehen.
Ja, ich glaube, wir müssen es diesmal echt einfach machen, weil es sind 9 Teams, sagen wir mal so, es sind 9 Teams, die 2-0 stehen. Kansas City, Buffalo, Pittsburgh, die LA Chargers, Houston, Minnesota, New Orleans, Tampa und Seattle. Nur damit wir es mal angesprochen haben. Was denkst du, Flo? Preisfrage. Wie viele standen letztes Jahr auch bei 2-0 zu dem Zeitpunkt?
Oh, jetzt kommt wieder die Quizfrage. Ich weiß, dass Christoph das jede Woche macht mit solchen Sachen. Warum komme ich nicht mal drauf und recherchiere dann sowas im Vorfeld, um nicht immer blöd dazustehen? Ey. Wie viel waren es letztes Jahr? Ja, jetzt sind es 9. Ja gut, ich sag mal so, mehr als 16 könnten es nicht sein. ich sag 5.
Nein, es waren auch 9.
Ach, es waren auch 9.
Oh, und Gott, jetzt kommt aber die spannendste Preisfrage, weil da bin ich selber ein bisschen geschockt gewesen. Was sind die 2, die es letztes Jahr hatten und dieses Jahr hatten? Bei einem wusste ich es, weil ich ein Team kommentiert habe am Wochenende.
Die. Lass mich nochmal gucken. Also die Chiefs können es nicht sein, weil die haben gegen die Lions verloren letztes Jahr. Das waren doch aber nicht.
2, also ein Team habe ich 9 kommentiert. Ich weiß, was hatte ich kommentiert jetzt in der Endzone, wenn du dich noch erinnern kannst?
Alter Falter. Was hast du in der Endzone
kommentiert? Cowboys gegen die
Cowboys und die Saints.
Die Saints waren letztes Jahr auch 2-0 und jetzt für mich eigentlich fast noch die größere Überraschung. Den Namen hast du gerade vorhin auch schon mal fallen lassen, als es um einen Quarterback der Panthers ging. Also ein Ex-Quarterback der Panthers.
Die Bucks.
Richtig, die standen auch 2-0 letztes Jahr.
Die Bucks.
Also zweimal NFC South.
Stimmt, daran kann ich mich aber erinnern, tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, die hatten auch Carolina, glaube ich, in Woche 1, ne? Die Bucks letztes Jahr.
Oh Gott im Himmel. Gott im Himmel. Ja, es kann gut sein, dass NFC South...
Gegen wen haben denn die Bucks?
Weißt du aber auch die Lösung?
Nein. Völlig egal.
Aber ich fand es spannend, krass, dass genau die 2 Teams sind.
Ja. Ja, warum nicht?
Ja gut, warum nicht? Aber hättest du damit gerechnet? Nee.
Nee, das auf keinen Fall. Also bei den Saints auf keinen Fall, bei den Bucks tatsächlich ein bisschen mehr. Hätte man aber mich vor der Woche 1 gefragt, ob des Spielplans, dann hätte ich eher auch gesagt, naja, vielleicht 1-1. Hätte ich auch jetzt nicht unbedingt auf 2-0 getippt. Ich glaube auch, dass alle bei den Bucks vor dem Lions-Spiel gesagt haben, da gab es ja auch sowas Witziges, alle Experten von den US-übertragenen Sendern haben alle auf die Lions getippt. Und die Bucks haben das dann einfach gesagt, naja, aber hier, uns gibt's übrigens auch noch, ne?
Also komm, dann bleiben wir noch schnell bei den Bucks, wenn du sie schon angesprochen hast. Gerne, weil eigentlich dürfen sie das Spiel gegen die Lions nicht gewinnen. Aber sie haben es gewonnen, richtig, und das ist eine Qualität.
Ja. Auch richtig, ja, auch richtig. Ja, vor allen Dingen muss ich auch sagen, die haben es auch gewonnen, auch wenn es da immer munter hin und her ging. Trotz Struggle in der Defense, vielleicht will ich mit der anfangen, ne? Also Winfield war weg, wir haben ja in der Endzone vorher drüber gesprochen. Mhm. Secondary, wiegt es schwer, wie wird es? Lions, das Passing Game, Amon-Ra St. Brown nach einer schwachen Woche 1, der wird bestimmt performen. Kam er dann auch relativ so. Auch an der Line vorne angeschlagen, wie Tervea im Spiel auch noch raus. Und trotzdem haben sie in 7 Red Zone Drives, hab's mir extra aufgeschrieben, nur einen Touchdown zugelassen. Ja. Also die Defense hat einen sehr guten Job gemacht, wie wir es von den Bucks in den letzten 2 Jahren kannten, die durch Veränderungen aber so ein bisschen schwächer geworden ist, finde ich, rein von den Namen her, gegen die Lions das aber richtig gut gemacht haben.
Ja, ich stimme da voll zu, weil ich glaube, die Offense müssen wir gar nicht so ansprechen. Mayfield macht das nicht spektakulär, aber effizient. Godwin ist genau, wie wir es vorher gesagt haben, dieses Slot-Target da, wo er eben wirklich stark auch ist. Aber ich finde eben auch die Defense, ich hatte sie auch schlechter bei mir. 1 Minute vor Ende, Turnover und Downs an der eigenen 11. 2 Sekunden vor Ende, dann wirklich die Entscheidung an der 26-Yard-Linie, war da der Snap, Turnover und Downs. So gewinnst du Spiele in der NFL und eben auch gegen die Lions. Und da fragt dann keiner mehr, wie verdient das war und was die Lions eigentlich hätten machen müssen. Und dass Aiden Hutchinson 4,5-6 hatte, völlig egal. Sie gewinnt es 20-16. Herzlichen Glückwunsch jetzt gegen die Broncos. Die können 3-0 gehen.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man da dann wieder auf die Offense guckt gegen die Broncos, glaube ich, ist das kein schlechtes Matchup, das sie da haben. Auch wenn die Broncos Defense nicht so verkehrt ist, möchte ich jetzt mal sagen, ohne ausführlicher darin zu werden. Weil Baker Mayfield und auch diese Offense, du hast es gesagt, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also würde mich nicht wundern, wenn die 3-0 gehen und wenn sie so weitermachen, sich mit den Saints dann um den Divisionstitel duellieren. Ne?
Wer hätte das gedacht? Ja, da müssen wir, glaube ich, zum Team der Stunde kommen. Das sind die New Orleans Saints. Ja. Da müssen wir vielleicht einen Ticken nochmal länger drüber sprechen. Also das ist schon spektakulär. Der 47-10 in Woche 1 gegen Carolina. Okay, haben wir gesagt, wow, toller Auftakt, viele Punkte, aber es war halt Carolina. Und jetzt einfach das 44-19 bei den Dallas Cowboys. Und sie haben sie, ich sag's ganz salopp, nach Strich und Faden hergespielt.
Ja. Ja, du kannst es ja am besten beurteilen. Du hast das Spiel ja quasi in Gänze gesehen. Ja. Du warst ja NFL-Endzone-Kommentator. Das ist ja immer so, wir kriegen ja dann immer nur die Fetzen mit in der Konferenz. Auch wenn ich mir dann immer alles nochmal Game in 40 so ein bisschen durchklicke. Aber nichtsdestotrotz hast es du am besten mitbekommen. Man muss schon sagen, es ist aktuell irgendwie die beste Offensive. Diese neue Offensive Coordinator Clint Kubiak, der das auch sehr, sehr gut callt, finde ich, die Plays. Da kannst du vielleicht auch gleich was zu sagen, wie du es gegen die Cowboys wahrgenommen hast. Und warum ich das so krass finde, ist, wir erinnern uns daran, dass wir über die Dallas Cowboys gesprochen haben, die in Woche 1 gegen die Browns gewonnen haben, wo sie aber gewonnen haben wegen der starken Defense. Ja. Weil die Browns, nochmal, auch keine schlechte Offensive, außer Deshaun Watson. So, und das musste dann auch gegen die Browns erstmal so spielen und so gewinnen. Und das hat alles gegen die Saints einfach nicht funktioniert. Und für mich ist ganz klar Hauptgrund bei den New Orleans Saints, diese etwas, in Anführungsstrichen, für alle, die uns auf der DAZN-Plattform sehen können, ich mache es ja auch für euch, dieser neue Derek Carr ein Stück weit, dass das mit Play-Action funktioniert, dass die Plays gut gecallt werden von Clint Kubiak, und das gefällt mir einfach gut. Die haben einfach eine variable Offensive gegen die Cowboys gespielt, wie du richtig gesagt hast, die genau so richtig gelesen, dass sie über die drüber gerannt sind. Aber bitte du hast es in Gänze gesehen.
Ich meine, es gibt ja immer so Derek Carr Phasen, so 2-3 Wochen war ausschaut wie der beste oder ein Top-5-Quarterback, wo irgendwie alles in Grund und Boden spielt, da sind wir gerade, aber ich finde eben auch, das Wie ist sehr, sehr beeindruckend. Du hast schon gesagt, mit Play-Action, ich habe extra nochmal nachgeschaut, über 50% seiner Dropbacks sind Play-Action-Spielzüge. Ja, letztes krass, Jahr lag die Quote bei 15%. Klar, mit Clint Kubiak, da kommt einer aus dem Shanahan Coaching Tree, da hat er letztes Jahr gearbeitet bei den Niners als Passing Game Coordinator. Der Vater Gary Kubiak, der war Quarterbacks Coach und Offensive Coordinator von Mike Shanahan, also vom Vater von Kyle Shanahan bei San Francisco und Denver, und haben auch 3 Super Bowls gewonnen. Also da ist eine Beziehung da, das kommt nicht von ungefähr, aber ich finde, wie sie es bisher umsetzen, macht unfassbar viel Spaß. Rashid Shaheed, nicht weil ich ihn jetzt in unserer Fantasy-Folge angesprochen habe als Durchstart, aber dem zuzuschauen. Ne, ohne Witz, es macht so Bock. Die haben ihn als Runner eingesetzt mit Jet Sweeps, viel mehr Motion. K hält den Ball nicht lang. Das macht so unfassbar viel Spaß, den zuzuschauen. Und dann obendrauf noch zu dieser guten Passing-Offense beziehungsweise dieser variablen, schnellen, bewegungsreichen Offense kommt ein Alvin Kamara, der ausschaut wie der vor, was sind es jetzt, 3 oder 4 Jahre, als er mal 16 Rushing-Touchdowns hatte und ich glaube 21 Scrimmage-Touchdowns, also Total-Touchdowns. Das war ja sein Karrierejahr. Es ist unglaublich, wie der ausschaut. Das hätte ich nie gedacht, dass der auf einmal jetzt wieder wie spielt wie Vintage Kamara vor 4 Jahren. Unglaublich.
Da wurde in der Offseason auch sehr, sehr viel drüber gesprochen, ob man von dem quasi loslassen muss. Ne? Stichwort auch ein Michael Thomas. Das hat dann natürlich andere Gründe, aber die verdienten Spieler, ob man die loslassen muss bei den New Orleans Saints. Er hat das auch nach dem Spiel gesagt. Er ist froh, dass Clint Kubiak und Co. gesagt haben, wir haben Vertrauen in dich, wir setzen weiter auf dich. Ist tatsächlich jetzt Weihnachten vor 4 Jahren, hat er sein 6-Touchdown-Spiel gegen die Minnesota Vikings gemacht.
Das war die Saison dann, genau, ja.
Genau, jetzt wieder 4. Und ich finde, all das, was du gerade gesagt hast, kann man auch unterstreichen. Übrigens, Shahid auch auf dieser bei diesem 70-Yard-Touchdown gegen die Cowboys, der war gar nicht der Nummer 1 Read von Derek Carr. Und das zeigt mir auch, weil du es gerade so schön gesagt hast, wie schnell er den Ball released, dass die im Vorfeld, vor allen Dingen natürlich über den Quarterback, dafür ist er ja in erster Linie da, die Defense so gut lesen und dass er dann auch eben Spieler hat, die diese Separations hinbekommen. Weil eigentlich hätte dieses Play auf Chris Olave für gerade so an der First-Down-Pylone sein sollen und hat dann gesehen, oh, der Shahid outraced, wie man so schön sagt, gerade seinen Gegenspieler, dann nehme ich doch den, wirf den für 70 Yards und das ist ein Touchdown. Und das zeigt einfach, wie gut das bei denen in der Offensive überall Klick macht, auch wie Kamara eingesetzt wird mit Screens und so, wie wir es von früher kennen. Und für mich immer, und das kennst du mittlerweile ja schon, diese Offensive Line, die wir vor der Saison noch mit ein bisschen Fragezeichen hatten.
Na, absolut.
Wie bei sehr, sehr vielen, aber da waren wirklich wenige Offensive Lines dabei vor der Saison, wo wir gesagt haben, die sitzt, die passt, die sieht cool aus. Aber die hat jetzt bei den Saints die Fragezeichen echt ausradiert, mit Tintenkiller weggemacht. Die hat geklickt auch. Das ist mit das Erfolgsgeheimnis in diesen ersten 2 Wochen.
Das sind noch so die Punkte, wo ich sage, bleibt diese O-Line wirklich so gut dann über 17 Wochen? Im Moment bin ich da voll bei dir. Viel, viel besser als gedacht. Die wirkt richtig gut und gibt im Car, auch wenn er gar nicht viel Zeit braucht, aber könnte rein theoretisch grundsätzlich Zeit bekommen. Die haben jetzt 11 Touchdowns in diesen 2 Spielen. 3 waren über mehr als 57 Yards, also richtig explosive Plays, wenn man so will. Die anderen 8 waren maximal 16 Yards. Also auch wenn sie dann nah an der Red Zone, also in der Red Zone sind, an der Endzone sind, sie sind wahnsinnig effizient. Im Moment läuft das alles richtig gut. Und ich möchte noch einen Punkt dazu nehmen. Jetzt haben wir nur über die Offense gesprochen. Die Defense sah auch richtig geil aus. Ich fand Carl Granderson hat mir überragend gefallen. Der hat die 4th meisten Pressures bislang in der Liga. Du hast einen Chase Young, der da ganz gut reinpasst. Jetzt nicht raussticht als der beste Edge-Verteidiger oder sowas. Er passt ganz gut rein. Du hast einen Cam Jordan. Aber gerade Carl Granderson, meine Fresse, hat mir gut gefallen gegen die Cowboys. Mhm. Ja, also total. Ich meine, ein Zusammenspiel auf beiden Seiten, wo du im Moment sagst, ja, jetzt warten wir ab, 2 Spiele. Die 91 Punkte nach 2 Spielen gab es überhaupt erst 3 Mal. Alles wunderbar. Das ist ja fast schon historisch. Aber jetzt gegen die Eagles bin ich echt gespannt, wenn sie das auch genauso hinbekommen, dann Respekt, ist es legit.
Ja, weil auch diese Eagles-Defense natürlich keine schlechte ist, ne? Ähnlich wie die Cowboys-Defense und dem eben entsprechend auch ein Top-Team ist. Ich wollte noch einen Fun-Fact mit hingeben, weil du es gesagt hast. 91 Punkte, 2. meisten in der Franchise-Historie nach 2 Wochen. 93 waren die meistens, da sind sie damals in den Super Bowl gekommen, 2009. Also für alle Saints-Fans
gibt es da auf jeden gewonnen, Fall. Gewonnen, oder? Hoffnung. 2009. Ja. Hilf mir? 2009 Korrekt. War auch der Sieg, ja.
Korrekt,
ja. Nee, also geiles Duell aber gegen die Eagles. Bei den Eagles, ich bin ja bei denen sehr hoch gewesen, ich muss sagen, von der Defense erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Die haben jetzt gegen die Falcons Monday Night Football über 150 Rushing Yards zugelassen. Und wenn ich gerade angesprochen habe, wie gut Kamara drauf ist, hätte ich da aus Eagles Sicht echt ein kleines bisschen Bauchschmerzen, dass der uns überläuft. Also wirklich überrennt fast schon, weil die Saints haben zu über 60% ihrer Plays das per Laufspiel dann angegangen und ich glaube, das wird gegen die Eagles wieder so sein.
Das glaube ich schon durchaus auch. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil jetzt natürlich auch ein gewisses Tape da ist, was die Eagles nutzen können gegen eine eben gute Defense der Dallas Cowboys. Das könnte natürlich dann auch wieder den Eagles so ein bisschen in die Karten spielen, weil man, wie du sagst, glaube ich auch in der Liga gesagt hat, na gut, das waren jetzt die Panthers in Woche 1, ohne das despektierlich zu meinen, aber Liebe Panthers,
wir haben ja gesprochen, warum es so war, ja.
Und ich bin auf das Matchup tatsächlich echt gespannt, vor allen Dingen aber auch wieder umgekehrt, wie du auch die Saints-Defense gerade genannt hast, weil ich von der Eagles-Offensive so ein Stück weit wirklich enttäuscht war, gerade gegen die Falcons. Die Falcons-Defense ist auch keine verkehrte, haben wir auch in Vordersaison drüber gesprochen. Die haben auch einen Pass-Rush, der sich durchaus sehen kann. Der war jetzt nicht brutalst überzeugend bei Monday Night Football, aber auf der anderen Seite haben die Eagles einfach ihr Laufspiel nicht in den Gang bekommen. Auch Jalen Hurts zweimal dann Big Play gescrambled. Also ich glaube, die Saints sind darauf vorbereitet. Ich habe echt das Gefühl, dass wenn sie auch da Hurts und die Eagles Offense limitieren können, ähnlich wie das die Falcons gemacht haben, vielleicht sogar einen Ticken besser, je nachdem. Falcons Saints Defense wäre es vielleicht ein bisschen besser, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Und dann glaube ich, dürfen die gar nicht zu viel drüber nachdenken. Die Eagles sind in der Run-Defense schwach gewesen. Die müssen einfach ihren Stiefel weiterspielen. Die kommen mit so viel Selbstbewusstsein. Spannend wird zu sehen sein, ob die Separations so gut funktionieren von den Wide Receivern gegen die Eagles Secondary als jetzt gegen Dallas, die ja dann immer so ein bisschen gierig waren, vielleicht ein bisschen nachlässig. Das war bei Cowboys letztes Jahr ja schon so, dass sie gute Statistiken hatten, aber auch oft viele Yards zugelassen haben gegen Receiver. Ich glaube, das wird gegen die Eagles anders sein. Also es ist ein bisschen mehr Arbeit. Nichtsdestotrotz habe ich so tatsächlich, so blöd es klingt, rein von den ersten zwei Wochen, die wir gesehen haben, vor allen Dingen von beiden Offenses, die Saints einen Ticken vorne.
Ich tatsächlich im Moment, so wie es läuft gerade auch, weil was mich bei den Eagles schon wieder kolossal stört, ich finde die Offense auch noch nicht gut, müssen wir vielleicht ein bisschen Zeit Kellen Moore noch geben und auch Jalen Hurts, aber ich finde, du hast nämlich gerade selber schon gesagt, sie sind am Ende des Tages wieder vom Laufspiel abhängig. Ja, Big Plays oder Scrambles von Hurts oder dann kommt mal ein Saquon Barkley, der jetzt im zweiten Spiel nicht ganz so auffällig war, aber wenn es irgendwie, wenn du die Kohlen aus dem Feuer Drop, holen müssen, war es der Run. Ja. Ja, der Drop war natürlich, also war ein Pass. Vielleicht lag es daran.
Ja,
aber ich finde, das ist schon wieder so bedenklich wie letztes Jahr bei den Eagles. Ja, irgendwie, wir sind zwar drin im Spiel, aber wenn wir es gewinnen wollen, müssen wir es über den Lauf schaffen. Und das dachte ich, dass sie da ein bisschen weiter sind, wenn ich ehrlich bin.
Ja, so blöd es klingt, vor drei Jahren oder zwei haben wir noch gesagt, die Eagles-Offensive ist sehr schwer auszurechnen. Ich habe das Gefühl, das ist eben einfach nicht mehr so. Also,
ja, da aber schönes Matchup am Sonntag. 19 Uhr. Ja,
definitiv.
Ist, glaube ich, sogar, ja, ist unser Einzelspiel auch auf der Plattform und natürlich in der Endzone auch mit dabei. Also, das ist schon, ich hätte es jetzt nicht gedacht zu Saisonbeginn, wenn mir einer gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, aber ja, das könnte eine schöne Nummer werden.
Definitiv. Sollen wir weitermachen mit dem nächsten 2-0-Team? Vielleicht ein bisschen zügiger, die Seattle Seahawks. Was sagst du dazu? Da war ich auch relativ überrascht, weil sie trotz Offensive-Line-Problemen, George Fant ja in Woche 1 nicht mehr dabei gewesen, insgesamt die Offensive-Line ja auch unser Fragezeichen gewesen. Ich habe es vorhin gesagt, wie bei vielen Teams, aber es ist halt nun mal so. Und der Run-Block und das Laufspiel war eigentlich schwach und trotzdem sind sie 2-0 vorne. Tyler Lockett hat bei uns ja in der Preview im Sommer gesagt, bei uns im Interview, ja, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann passen wir halt viel. War das für dich überzeugend genug, dass die da wirklich 2-0 stehen? Also, wenn man sich die Spiele anguckt, würde man jetzt nicht sagen, ja klar,
nee.
2-0, guck dir die mal an.
Aber die Gegner hießen halt Denver und New England. Und die Patriots, Respekt, die hätten auch 2-0 stehen können. Diese Overtime-Niederlage gegen die Seahawks. Ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, warum ich das sehe. Geno Smith, ich bin mittlerweile echt so weit zu sagen, das ist ein elitärer Quarterback. Ich war bei ihm schon immer noch kritisch, aber der Typ ist ein Baller, der kann einfach richtig geil Football spielen. Der hatte 44 Passversuche, die hatten 19 Läufe, 44 Passversuche, 33 angebracht, 327 Yards. Und wenn irgendwie nochmal, so wie es bei den Eagles das Laufspiel war, Geno Smith regelt es dann irgendwie. Und ich bin höchst beeindruckt von diesem Dude. Er ist für mich mittlerweile einer der besten Quarterbacks der Liga. Und dass ich das sage, war nicht klar. Aber wenn ich dem zuschaue, es macht einfach unfassbar Bock.
Ja, gebe ich dir recht. Und das ist genau das, was ich meine, in so einem Interview, Tyler Lockett sagt das ja im Vorfeld natürlich, weil er einfach weiß, ja, das sage ich halt, das ist so ein bisschen, ne, Medienschule. Aber am Ende des Tages hat er einfach recht gehabt. Also die haben wirklich dieses Vertrauen in dieses Passing-Game bekommen. Die haben mit Smith und Jigba, DK Metcalf und ihm selbst natürlich immer noch drei sehr passable Receiver. Und ich bin dann auch überrascht gewesen, eben ob dieser angeschlagenen Offensive Line, dass das dann eben in der Pass Protection sehr gut funktioniert hat. Also muss schon auch sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Die Defense war so weit, so solide, möchte ich mal sagen. Du hast es gerade angesprochen, die Patriots hätten auch bei dem einen oder anderen Drive noch mehr zuschlagen können. Aber Geno Smith hat es geregelt, das kann man so tatsächlich unterschreiben. Da habe ich gar nichts entgegenzusetzen.
Mike McDonald ist der erste Seahawks-Headcoach, der 2-0 startet. Also als Debütant, als Seahawks.
Ja gut, wann war denn der letzte Debütant? 1954, oder?
Das ist ein guter Punkt.
kann sich keiner mehr daran erinnern. Preisfrage. Der mir das beantworten kann, ohne nachzugucken, der kriegt, weiß ich nicht, hier die Blume, die bei mir steht. Da.
Wunderbar. Super. Also bei den Seahawks müssen wir jetzt schauen, wie es die nächste Woche ist. Die spielen jetzt Sonntag 20:05 Miami, dann geht's nach Detroit, dann gegen die Giants daheim. Okay, das sollte man gewinnen. San Francisco nach Atlanta und Buffalo. Also danach wissen wir, wo sie stehen.
Ja, 5 aus 6, sehr schwierig, ja, definitiv.
Ist schon ein Hammerprogramm, also ja, da wissen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Kansas City Chiefs.
Yes. Du wolltest gerade sagen. Da müssen wir erstmal mit einer News reinstarten in die Thematik. Sorry, die stehen auch 2-0, zweimal knapp nur gewonnen. Das ist so unsere Überschrift beim Chiefs-Part. Haben jetzt aber Isaiah Pacheco verloren. Wadenbein gebrochen, jetzt auch auf der Injury-Reserve-Liste 6 bis 8 Wochen. Wahrscheinlich eher 8 Wochen wird der fehlen. Kareem Hunt, ehemaliger Chiefs und Browns Running Back, ist jetzt im Practice-Squad dabei und Keontae Ingram ist in den aktiven Roster gesigned worden. Das mal als News vorne weg. Christoph, die Chiefs haben sich tatsächlich mit ihrer Offensive ein Stück weit schwer getan. Da klammer ich jetzt mal Patrick Mahomes mit Passing Game auf den im Slot startenden Rashee Rice mit einer Slant Route aus, weil das ist das Gefühl das Einzige, was ständig funktioniert hat. Und du hast im Vorgespräch auch bei uns beiden gesagt, ob dieser Pacheco-News, das könnte ihnen wehtun für die kommenden Wochen.
Meines Erachtens dürfen 2 Spieler sich nicht verletzen. Der eine ist klar, Patrick Mahomes. Das wäre bei jedem Team so. Und für mich,
klar,
Isaiah Pacheco. Weil du merkst einfach, der Typ wirkt für mich nochmal besser als letztes Jahr. Der hatte jetzt 19 Carries für 90 Yards in dem Spiel. Und immer wenn er, also gegen die Bengals bei diesem knappen Sieg, gab es ja diese PI-Strafe zum Ende, die für mich völlig in Ordnung geht. Also keine Chiefs-Verschwörung. Ich glaube, das Thema müssen wir nicht aufmachen. Pacheco. Pacheco, das ist echt hart, vor allem mit Pirine, den ich wirklich schätze, aber den als 1:1-Ersatz, nee. Keontae Ingram als 1:1-Ersatz, nee. Ich glaube, dass der Kareem Hunt bald ins 53er-Mann-Roster kommt, weil sie so jemand brauchen. Und Chiefs, könnte ich mir vorstellen, dass sie da jetzt ein bisschen strugglen, weil das war jetzt noch nicht so weit her, was die Offense anbelangt. Auch Mahomes schaut noch nicht top aus, sage ich auch ganz ehrlich. Da waren schon ein paar Pässe dabei, wo er sagt, Halleluja. Was ist das denn? Aber ich fand immer, Rice und Pacheco, auf die konntest du dich verlassen. Rice gegen Baltimore, jetzt Pacheco gegen Cincy und jetzt fällt da ein Mosaiksteinchen weg. Bin ich gespannt.
Gebe ich dir absolut recht. Ich finde aber, dass Mahomes deswegen nicht gut ausgesehen hat, weil er immens Druck bekommen hat, vielleicht mehr als gewohnt und mehr als zuvor, auch in den Playoffs, wenn man das jetzt mal vergleicht. Klar, es ist jetzt hier Saisonbeginn noch, aber nichtsdestotrotz, auch mit Rookie Kingsley Suamataya, der es nicht gut gemacht hat. Und das hat mir schon gezeigt, dass sie natürlich wieder ein bisschen vertikaler gehen wollen. Deswegen habe ich dieses Slant-Route noch angesprochen. Das hat super funktioniert. Übrigens fällt mir das sehr viel auf zum Start dieser Saison bei allen Teams. Sehr viel Slot-Receiver, sehr viele Yards. Du hast Godwin vorhin noch angesprochen, die darüber generiert werden. Das nur mal am Rande. Und bei den Chiefs muss ich dann eben auch sagen, die haben gegen Baltimore gespielt, eine sehr, sehr gute Defensive. Die sie in ein oder anderen Drives auch mal überrannt haben, ja, wo sie dann auch scoren, aber sie haben sich echt schwer getan, ob des Drucks des Gegners. Und das war jetzt in Woche 2 ganz genauso. Und da werden mir die anderen Playmaker zu wenig eingesetzt. Natürlich Screens, Pacheco, der jetzt wegfällt, war immer noch so ein Thema. Du hast Big Plays, First Downs von ihm angesprochen. Aber ansonsten ist das Passing Game trotz dieser Magie von Patrick Mahomes echt ein bisschen auf wackeligen Füßen unterwegs, finde ich.
Genau, du hattest Worthy gegen Baltimore mit den 2 Touchdowns. Das war schon mal gut. Der war jetzt eher mau gegen die Bengals. Da war Rice dann.
Das war aber auch der einzige tiefe Pass, der angekommen ist oder den sie überhaupt genommen haben. Patrick Mahomes wirft so wenig tiefe Pässe wie nie zuvor aktuell.
Aber es war dann eben Rice jetzt gegen Bengals, wo du im Passspiel das Gefühl hattest, da könnte was gehen, weil Kelce ist noch gar kein Faktor. Der hat 4 Catches bisher für 39 Yards. Heißt auch noch nichts, aber Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich meine, du hast jetzt 2 Siege, das nimmt dir keiner. Und die Chiefs, wie wir sie kennen, geht die Formkurve eher nach oben. Nur der Pacheco-Ausfall, das ist so für mich einer von 2 Spielern. Auch Rice würde wehtun. Aber da würde ich behaupten, das bekommen sie irgendwie dann geregelt auf ihre besondere Art und Weise. Pacheco sehe ich im Moment echt schwierig.
Ja, nee, bin ich absolut bei dir. Und auf der anderen Seite müssen die Chiefs halt auch gucken, wie es mit der Defense auf der einen oder anderen Stelle läuft, dann haben sie dann auch immer Big Plays zugelassen, sowohl gegen die Ravens als auch gegen die Bengals. Und jetzt geht's gegen die Falcons. Da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie 3-0 starten, aber die Falcons sind halt auch ob dieser Defense eklig zu bespielen, die auch einen sehr guten Pass-Rush haben, wenn sie wollen. Bin ich gespannt, wie dann die Offensive Line rund um Mahomes damit umgehen kann.
Ja, Cousins sah jetzt halt besser aus. Das sah immer noch nicht geil aus, wie die Offense dann gespielt hat, aber er konnte sich zumindest bewegen, war mal an der Center und der letzte Drive, das war dann schon mal kurz gezeigt, was er für eine Klasse hat und was die Falcons von ihm auch wollen. Ich freue mich drauf. Sunday Night Football gibt's natürlich live bei uns. An sich würde ich da klar mit den Chiefs gehen. Jetzt ohne Pacheco, mit den Spielen, die wir hatten, das könnte echt durchaus spannend werden, auch wenn mich die Falcons überhaupt noch nicht überzeugt haben. Aber genau wie du sagst, der Pass Rush vielleicht aktuell sogar noch besser als gedacht. Jesse Bates ist ein Monster. Chapeau, das ist ein absolutes Monster. Vor dem musst du unfassbar Angst haben. Also, Mahomes noch nicht fehlerfrei, da könnte auch mal eine Interception bei Bates landen. Könnte ein nettes Matchup auch da werden, Sunday Night Football. Verdientes Sunday Night Football.
Ja, definitiv. Mahomes hat ja auch schon ein Pärchen geschmissen und wollte ich auch nochmal mit anmerken, weil ich es gerade wegen diesen tiefen Pässen kurz eingeschmissen habe. Die Chiefs haben noch kein Play über 16 Yards in dem Sinne gemacht, ne, von Patrick Mahomes, außer eben diese tiefen Pässe auf einmal Rice und Worthy. Aber gut, lass uns weitermachen mit dem nächsten Team, oder? Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
Die Bills, da würde ich es auch echt kurz machen, die stehen 2-0, Arizona ein bisschen gequält, jetzt gegen die Dolphins brilliert, selbst ohne, klingt doof, aber ohne ehrlich eine Offensive auf dem Platz haben zu müssen. Josh Allen muss ja gar nichts machen, komplett unauffällig, aber es hat ihn überhaupt nicht gebraucht, soll gar keine Kritik sein an Josh Allen. Die Defense hart gebeutelt, nachdem auch Terrell Bernard sich dann verletzt hat, aber also diese Defense, Sean McDermott und Defense, er hat schon immer irgendwas. Also ich bin bei denen positiv. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch ohne die Verletzung von Tua wäre das eine ganz klare Nummer gewesen. Es war erst zum Schluss hin.
Ja, korrekt. Auch das Spiel hast du ja gemacht, deswegen, ich habe auch da mir nur, weil wir es jetzt ganz kurz machen wollen, tatsächlich einen Satz aufgeschrieben, den muss ich kurz ablesen, eben auch. Defense trotz Verletzungen top. Milano, Terrell Bernard, Taron Johnson sind die drei, die da wichtig sind, die da fehlen. Beispiel versus Miami, 1,8 Air Yards pro Completion zugelassen. Punkt. Defensive top. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen.
Spielen jetzt Montag auf Dienstagnacht, 1:30 gegen Jaguars, die werden 3-0 gehen.
Ja, darf ich mit Ingo Seibert kommentieren? Dürfen wir uns auf was freuen? Ich glaube, das wird ein paar tiefe Pässe-Festivals geben, weil Lawrence irgendwann muss, weil sie hinten liegen vielleicht und weil die Bills es einfach machen werden. Also da bin ich wirklich gespannt. Das könnte Highscore-Game werden, habe ich irgendwie so im Gefühl. Mal als kleiner
Kann
Teaser.
Passieren, ja. Leute. Ja. Na, lass uns doch zu einem 2-0-Duell an diesem Wochenende gehen. Sonntag, 19 Uhr, die LA Chargers bei den Pittsburgh Steelers. Ja. Also Pittsburgh mit einem 13-6 in Denver, mal wieder ein Pittsburgh-Ergebnis at its best und die Chargers mit einem 26-3 bei den Carolina Panthers, das war ein Pflichtsieg, aber Chargers zum ersten Mal seit 2012 mit einem 2-0-Start, sind jetzt auch gleich in Charlotte geblieben, um dann nach Pittsburgh weiterzugehen. Also ich muss echt sagen, die Chargers, das ist jetzt noch kein Top-Team oder sowas, aber diese Aura von Jim Harbaugh macht einfach was mit dir.
Ja, mit dir vor allen Dingen. Ich weiß, dass dir das sehr gefällt alles. Da haben wir auch letzte Woche mit Wander Müller kurz drüber gesprochen. Ich habe da noch so meine Fragezeichen, aber ja, sie sind berechtigterweise 2-0.
Ich weiß, welches Fragezeichen kommt und da bin ich völlig dabei. Ja. Das ist Justin Herbert. Was ist ein Passspiel? Absolut, 100%.
Ja, also Justin Herbert, wie gesagt, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, 274 Passing Yards in 2 Spielen. Er hat übrigens jetzt eine Knöchelverletzung, eine kleine, hat am Mittwoch, also heute, wo wir oft seine nicht trainiert, muss man auch mal abwarten. Er hatte vor der Saison 39,1 Attempts, also Passversuche pro Spiel, jetzt noch nicht mal an die 30 rangekommen und hat unter 150 Passing Yards pro Spiel gemacht. Auf der anderen Seite, und das ist das, was die Aura und auch die Christoph Stadler neue Offensive der Chargers so gut gefällt, hat ein J.K. Dobbins einen Schnitt von 9,9 Yards pro Play.
Das ist irre. Und das auch ganz ist dick dann notiert. Einfach eine komplett 9,9 Yards per Attempt. Das ist ein unfassbarer Wert.
Einfach immer ein First Down quasi fast. Also das ist Wahnsinn.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Verhältnis da noch nicht bei den Chargers, aber mir gefällt es, dass die ihre Spiele gewinnen. Okay, es waren die Raiders und die Panthers, da kann man auch mal 2-0 stehen. Und trotzdem waren das glasklare Spiele, die sie letztes Jahr, okay, gegen die Panthers wahrscheinlich nicht, aber das waren so Spiele, die du eigentlich verlierst. Und jetzt gegen die Steelers, da hast du echt mal, da hast ein Gradmesser, weil wir wissen, bei den Steelers, Defense ist einfach eine Wucht. Die haben erst 13 Punkte zugelassen und Ja, aber natürlich jetzt, was schaust du dir an, wenn du gegen die Chargers spielst? Was, wie sah die Run-Defense bisher aus bei den Steelers? In Atlanta, Woche 1, waren es 89 Rushing Yards, die sie zugelassen haben. In Denver waren es jetzt 64 Rushing Yards. So, J.K. Dobbins, bei allem Respekt, wie das bisher lief, das wird nicht ganz so leicht laufen wie gegen Las Vegas und gegen Carolina. Und ja, dann muss definitiv das Passspiel eben besser werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob da Justin Herbert schon mehr reinkommen darf, ob sie sich auch von diesem Run-First-Ansatz, dieser Run-Heavy-Ansatz nicht verabschieden, aber ein bisschen anders das Ganze angehen. Das ist zum ersten Mal ein ganz anderer Test. Und das darf man sich anschauen gegen die im Moment wahrscheinlich auch so, was EPA anbelangt, beste Defensive der Liga. Und das sind, wobei, das sind vielleicht auch die Chargers, aber das sind die Gegner einfacher, aber auch die Steelers sind da sehr weit vorne
ja,
mit dabei.
Ja, ja, ja. Ich verstehe deinen Punkt. Wobei man halt auch sagen muss, erstens hat der Jim Harbaugh vielleicht da so einen Ass im Ärmel, so einen richtig guten Quarterback, der einen guten Arm hat. Vielleicht könnte das ja was werden.
Ja, man kann es auch ausnutzen, dass du einen Top-5-Quarterback hast.
Ja, man kann ihn ja auch mal so einsetzen. Nee, also das ist immer so, versteht mich nicht falsch, immer so das kleine Härchen, was ich in der Suppe suche, vielleicht, weil ich den Justin Herbert persönlich einfach super gut, super mag irgendwie, weil das ein richtig geiler Quarterback ist im Passing-Game. Das mal ad acta gelegt. Ich finde aber auch, du hast es gesagt, die Run-Defense des Steelers natürlich dementsprechend, aber du weißt ja auch, ob das Pass-Rush Schrägstrich Run-Defense, also wenn da vorne allein Druck gemacht wird, was das für Auswirkungen dann dahinter auch haben kann in der Secondary. Und da sind die Steelers eben auch ganz gut aufgestellt. Deswegen ist das, finde ich, für die Offensive der Chargers tatsächlich andersrum wieder, meiner Meinung nach, umso wichtiger Run-Heavy zu bleiben, damit man eben nicht in irgendwelche ja, komischen Situationen kommt und das Passing-Game zu sehr forciert, was aktuell nicht so dein Nummer-1-Plan war, und dann den ein oder anderen Turnover kreierst, wo die Steelers ja auch dementsprechend gut sind. Also ich glaube, dass sie da ihrer Linie so treu bleiben und in wichtigen kurzen Downs mit Medium-Pässen Justin Herbert einsetzen, weil der hat einfach einen richtig starken Arm, der hat Power in den Pässen. Das heißt, wenn der Ladd McConkey oder sonst wer, Quentin Johnson, der jetzt endlich mal funktioniert hat, nachdem immer auf ihn drauf geprügelt wurde, wenn der in der Separation aus dem Slot oder so ein paar Yards schafft, dann ist der Herbert einer, der enge Fenster bedienen kann. Und genau das kann, glaube ich, gegen die Steelers dann dementsprechend funktionieren. Wenn du erstmal für 6-7 Yards oder 9,9 Yards läufst, dann hast du 2-1 und hast du diese kurzen Pässe über Herbert. Ich glaube, dass das echt sehr, sehr gut passen wird und funktionieren kann, auch gegen diese starke Defense der Steelers.
Sie werden von ihrem Run-Ansatz nicht weggehen. Dafür hat es so gut funktioniert. Ich habe mal wirklich eine spannende Zahl, die ich gelesen habe. Die haben 9 Third-Down-Conversions gehabt. Mhm. 5 davon waren designed Runs. Also 5 von 9 Conversions waren designed Runs. Die hatten letztes Jahr, 2023, insgesamt 16 Third-Downs, die per Lauf rausgespielt wurden.
Jetzt ist es wieder eine Preisfrage an mich. Dann sage ich,
das Dreifache. Das Dreifache so, am Ende der Saison, was die nach 2 Spielen jetzt hatten.
Ja.
5 designed Runs für Third Downs und letztes Jahr waren es insgesamt 16. Also das ist.
Aber das bringt mich ja genau zu dem Punkt, was du ja auch immer sagst als Jim Harbaugh, das endlich dementsprechend breiter aufstellt. Das ist ja genau das, was den Chargers gefehlt hat, trotz einem Austin Eckler. Aber Austin Eckler hat ja eigentlich immer nur aus dem Backfield, wenn er erst geblockt hat und dann ist er noch in die Mitte gelaufen, hat er Pässe gefangen oder in designten Screen-Pässen. Der war kein 100-Yard-Rusher jede Woche. Das ist jetzt J.K. Dobbins. Und genau das haben sie ja erkannt. Also ich verstehe alles, diesen Punkt. Und mir gefällt das an und für sich auch. Und deswegen glaube ich echt, dass die gegen die Steelers gewinnen werden. Genau aus diesem Grund.
Run heavy, so weit bin
und
ich
dann,
noch nicht
drauf ankommt, auch mal mit einem Pass. Aber das, ja, ich glaube schon.
Soweit bin ich noch nicht, weil eben diese Steelers-Defense ist schon wieder. Also die Offensive, und das ist das, was vielleicht auf der anderen Seite, Justin Fields macht bislang einen soliden Job. Ich glaube nicht mehr, nicht weniger. Das schaut aber, glaube ich, ganz okay aus. Der wird jetzt nicht der beste Quarterback der Liga werden. Aber kein einziger Turnover. Und die Defense hat schon 5 Turnover. Und da musst du als Justin Herbert oder als Chargers insgesamt einfach aufpassen. Das stimmt schon. Du kannst jetzt nicht sagen, wir machen 70% Pässe, weil dann holen sie sich 3 Interceptions so gut, wie die sind. Und du hast mit Herbert einen guten Quarterback, aber wir haben auch gesprochen, bei den Chargers, das Receiving Core ist jetzt nicht das Beste der Liga, auch wenn jetzt ein Johnson besser aussah. Alles gut und schön, aber du wirst den Lauf weiterhin brauchen. Das ist ja auch die Greg Roman-Schule, dass du weiter den Lauf pflegst. Ich bin mal gespannt, wie das Verhältnis einfach sein wird gegen diese Steelers. Weil ich 60, 70% auf den Lauf fokussieren, glaube ich, wird nicht funktionieren. Gegen diese Steelers.
Ja, Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es wird irgendwie genauso weitergehen. Aber ich bin auch gespannt,
kann,
was dann...
Kann gut sein. Seite, ich meine, was funktioniert hat, warum nicht gleich noch ein drittes Mal?
Klar, never change a winning team. Deswegen machen wir das ja auch jede Woche, ne, Christoph? was mich aber auch tatsächlich an diesem Matchup interessiert, und dann können wir auch gleich zum nächsten 2-0 Matchup gehen, da gibt's ja noch ein zweites, ist die Pittsburgh Steelers Offense. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt bisher einen Touchdown von Fields auf Tight End Donnell Washington. Ansonsten ist da ja wenig los. Sie stehen 2-0 ohne mehr als einen Touchdown erzielt zu haben. Das ist schon heavy. Das liegt an der Defense, haben wir gerade drüber gesprochen, und an dem Kicker Chris Boswell. Auf jeden Fall. Es ist das fünfte Team in der Super Bowl-Ära, habe ich extra nochmal gelesen, heute bei den Kollegen bei ESPN, die 0 bis einen Touchdown erzielt haben in den ersten 2 Wochen. Und ein Team von den 5 war auch das schon einmal Pittsburgh. 2010, da sind sie in den Super Bowl
überraschend
gekommen. Ja. Haben gegen die Packers verloren, aber das wollte ich auch nochmal mitgeben. Ich mache heute ein bisschen allen Teams Hoffnungen, die 2-0 gestanden sind, an die Fans. Ja, aber um dann wirklich inhaltlich zu werden, ich bin auf der anderen Seite wirklich gespannt, was die Steelers Offense zeigen kann, weil du sagst, es Fields macht solide, das wirkt so ein bisschen Game-Managen-mäßig, das scrambled auch mal gut. Aber es ist noch nicht diese krassen Big Plays von Fields, die man kennt mit Design Runs, weil es vielleicht auch gar nicht so gewollt ist.
Ich glaube, das kommt aber auch nicht mehr. Ich glaube, das wollen sie nicht.
Ja, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Aber warum haben sie dann den Fields geholt? Weißt du, klar, als Backup in erster Linie.
Genau, erstmal war Wilson ihr Ziel.
Wilson scrambelt ja auch bei jedem zweiten Snap.
Dass du Fields wirklich so einsetzt, dass es klingt total doof, nicht zu viel kaputt macht, weil die Defensive dir weiter Spiele gewinnt. In Atlanta Woche 1 war es so, wenn du da die Wurfchart anschaust, da war kein Pass durch die Mitte, weil sie nachher auch gesagt haben, zu viel Respekt vor Jesse Bates, das wollen wir nicht machen. In Woche 2 jetzt in Denver, das ist ein schwächeres Team. Genau, gut gecoacht. Das war ein incompleter Pass über 20 Yards. Also ein einziger Pass über 20 Yards, der war inkomplett. Ansonsten Kurzpassspiel, und das erwarte ich weiter so mit Justin Fields. Das wird nicht diese, da kann auch mal einer dabei sein, um Gottes Willen. Du hast mit Pickens auch so einen Downfield-Threat, der auch wilde Catches machen kann. Alles gut. Aber ich glaube, Fields Aufgabe Nummer 1 ist erstmal, das alles zu verwalten, funktional zu sein, keine Fehler zu machen, und dann gewinnen wir es zusätzlich mit der Defensive. Mhm. Und eben keine 3 Turnover, weil dann muss die Defense 4 Turnover haben, um das Spiel zu gewinnen.
Wobei man ja auch sagen muss, es wären ja mit Sicherheit viel mehr Passing Yards mit dazugekommen. Du hast George Pickens angesprochen, hat ja, glaube ich, 3 Big Plays, die dann aber alle wegen der Strafe von irgendjemand anderem zurückgenommen wurden. Das muss man dann auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber ja, bin ich bei dir. Das wird dann vielleicht mit Russell Wilson ein Stück weit anders aussehen, wobei ich glaube, nicht unbedingt viel anders. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen, oder?
Mhm. Gehen wir weiter zum nächsten 2-0-Duell.
Houston gegen Minnesota ist das 2-0-Duell. Mit welchem Team willst du denn anfangen?
Gut, die Texans sind, glaube ich, einfacher abzuhandeln, weil das ist nicht so überraschend. Ja. Die haben jetzt bei den Colts gewonnen und gegen die Chicago Bears in einem unspektakulären Sunday Night Football. Die Vikings, der Sieg gegen die Giants ist jetzt auch nicht spektakulär, aber das war sehr souverän eben. Das ist das Spektakuläre, 28-6. Und jetzt das 23-17 gegen die San Francisco 49ers. Und das war schon... Das war schon eine Ansage. Jefferson hatte ja diesen unfassbaren Touchdown über, was waren es, 97 Yards? 97, hat sich dann noch verletzt. Schaut aber ganz gut aus, dass er dabei sein soll, was man so hört. Aber alter Schwede, diese Minnesota Vikings, haben wir die vielleicht doch zu schwach eingeschätzt? Fragezeichen.
Ich nicht, liebe Leute. Fragt bei NFL-Kommentator Chris Putz nach. Schöne Grüße an der Stelle. Ich habe im Vorgespräch unsere NFL-Endzone gesagt, vom letzten Sonntag, die Vikings.
Naja, aber
Leute,
was hast du vor der Saison gesagt?
So.
Ja, da waren vor der Saison hast du auch auf 4 getippt.
Ja. Nein. Vor der Saison habe ich gesagt, das wird gar nichts. Nach Woche 1 habe ich aber gesagt, Leute, meine Overreaction, die kommen in die Playoffs. Nein, Spaß beiseite. Mir haben die einfach nach Woche 1 so gut gefallen. Das kann aber auch A, daran liegen, dass es Woche 1 war, B, dass es die Giants waren, und C, dass ich einfach so hyped war, dass das NFL-Gedöns wieder losgegangen ist, dass ich mich dabei einfach anstecken lassen. Das sind die 3 Gründe. Aber um ernsthaft zu werden, ich habe es auch gesagt im Vorlauf, als auch in der letzten Woche in vielen Gesprächen, die Defense hat mir einfach super gut gefallen. Mhm. Die Defense mit diesen neuen Gesichtern, Van Ginkel, Grenard etc. pp., die machen einfach einen guten Job, und die haben auch gegen die San Francisco 49ers einen guten Job gemacht. Brock Purdy hatte richtig schwere Arbeit zu leisten, gerade im Passing Game mit Veteran Harrison Smith hinten, der immer mal wieder beäugt und gesagt, na, so gut ist er ja gar nicht. Er hat einen guten Saisonstart. Alle in der Defense haben einen guten Saisonstart. Sie blitzen etwas mehr, was man eh von ihnen kennt. Das funktioniert aber auch. Da sind die Übergänge besser. Also die Defense ist für mich der heimliche Star dieser ganzen Nummer, auch wenn definitiv natürlich Sam Darnold sehr, sehr gut aussieht. Das ist mit der Grund, warum die Vikings da stehen, wo sie stehen. Und weil diese Defense so gut geklickt hat nach 2 Wochen, glaube ich echt, dass da was gehen kann in dieser Saison.
Mittlerweile. Hurley wurde bei 51% seiner Dropbacks geblitzt. Das war jetzt im ersten Spiel gegen Jones. Gegen die Giants war es weniger, weil es weniger nötig war. Das ist aber so ein crazy Ansatz bei den Vikings, weil du Purdy hat danach ja auf dem Feld gesagt, das ist crazy, oder wie, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, wortwörtlich, ist crazy, wie die in der Defensive spielen. In Richtung, ich glaube sogar Richtung Brian Flores, Defensive Coordinator, weil ja, sie blitzen viel, das ist ihr Blitz-Heavy-Ansatz, aber es sind immer so versteckte, die Defense ist so versteckt, was sie denn machen. Immer wieder wird was Neues gezeigt, dann stellen sie sich mal so auf, dann wird so aufgestellt. Richtig. Also es ist crazy, und ich glaube, als Quarterback, also das ist wirklich, wirklich verrückt, weil du nicht weißt, was kommt. Purdy musste über 3 Sekunden auch da wieder jetzt einen Ball halten. Letztes Jahr war es im Schnitt 2,7 Sekunden, wurde auch 6-mal gesackt. Und da bin ich jetzt gespannt bei CJ Stroud, der ja gegen den Blitz an sich, also wie er halt als Typ ist, dem macht das überhaupt nichts aus. Bislang in den 2 Wochen war echt stark auch gegen den Blitz, hatte eigentlich, also gefühlt jeden Pass angebracht. Es waren 85%, 3 Incompletions bei 20 Versuchen. Kein einziges Turnover-worthy Play. Auch letztes Jahr gegen Blitz war eigentlich gar nicht anfällig, weil er da so eine coole Socke ist. Aber gegen diesen etwas spezielleren Ansatz nochmal bin ich sehr, sehr gespannt, ob CJ Stroud auch da so cool ist. Ist ein geiles Matchup. Vikings Defense gegen CJ Stroud. Wahrscheinlich schon werden sie auch ein bisschen mehr blitzen, als ein Daniel Jones abbekommen hat. Aber das könnte geil werden, Sonntag 19 Uhr.
Und vor allen Dingen auch andersrum. Andersrum ganz genauso. Bei den Texans reden wir alle über diese Offensive, aber dieser Pass-Rush von Danielle Hunter und Will Anderson, auch wenn es jetzt in einem Spiel dann...
geiles Edge-Duo. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Edge-Duo schon.
Waren. Ja, ja. Wenn 7-6 waren gegen die Bears, natürlich insgesamt 9 jetzt in den ersten 2 Spielen, 11 Quarterback-Hits alleine gegen die Chicago Bears. Und da bin ich halt eben dann auch gespannt, wie das bei Sam Darnold dann wieder ankommt, der in den ersten beiden Spielen aus der Pocket sehr, sehr gut funktioniert hat, dem vertraut wird, der hinter dieser Offensive Line gut arbeiten kann, der nicht eben nur managen muss, weil das ist das ja, was wir alle dachten, vor allen Dingen ich auch vor der Saison, das gebe ich hiermit auch dann offiziell zu, dass er einfach nur managt, dass er vielleicht natürlich über Justin Jefferson geht, da hat er eine Anspielstation, Addison, der ja jetzt verletzt war, und dann aber eher so ein bisschen managt mit Aaron Jones, mal wieder Screen Pass, mal wieder Lauf, und das ist aber gar nicht so. Also die sind auch da, das Gleiche, was für diese Defensive gilt unter Brian Flores, gilt für die Offensive. Sie wirken, trotzdem das irgendwie so ein Classic Oldschool Pocket Passing Plays oft dabei sind, auch da wirken sie sehr variabel. Und sie sind in den ersten 2 Wochen für mich rein, wenn man das guckt, in vielerlei Hinsicht nicht berechenbar. Und das ist genau das, warum es dieses Matchup so spannend macht, weil auch die Houston Texans Offense mit Nico Collins, Tank Dell auf den Wide Receiver Positionen, als auch die Ergänzung Joe Mixon mit CJ Stroud als genialer, cooler Typ, wie du gerade gesagt hast, auch die können unberechenbar sein, beziehungsweise sind es, auch wenn man von denen das schon häufiger gesehen hat. Und diese Defense, der Pass Rush ist geil, und bei den Vikings ist Brian Flores jede Woche eine neue Welt wie bei Chibo. Und das macht dieses Matchup einfach geil. Also ich bin da echt gespannt, wirklich.
Weil das sind genau die
2 Sachen, auf die ich gucke.
Dass es das Spiel von Darnold sein könnte, wo mal aufgefressen wird. Eben von Hunter, von Anderson. Mhm. Also die machen so viel Bock. Alter Schwede, haben die Bears. Okay, die O-Line schwächelt eher, aber haben die kaputt gemacht. Lecco mio. Ja. Also das sind zwei Monster. Ich glaube, es ist schon mein Lieblings-Edge-Duo. Das wird aber auf jeden Fall am Ende der Saison mein Lieblings-Edge-Duo sein. Lecco mio sind das 2 Monster. Und Darnold hatte schon auch ein bisschen Glück ab und an mal, und ich könnte mir vorstellen, dass es gegen die Texans dann auch mal schief geht, aber trotzdem, Props, was der bisher gespielt hat, Props an die Vikings, dass sie 2-0 stehen, Chapeau.
Ja.
Auch das wird ein richtig geiles Spiel dann, 19 Uhr in der Endzone dann mit dabei, das Spiel. Ich glaube, da werden wir öfter mal hinschalten.
Gerne, weil das, glaube ich, mache ich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, das ist mein Spiel.
Nicht im Plan geschaut, deswegen keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich meine schon. Es kam heute erst, ich meine, mich erinnern zu können. Aber darum soll es gar nicht gehen. Nee, genau aus diesen Gründen, die wir gerade genannt haben, wird das, das wird einfach gut, und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht.
Definitiv.
Das ist die Hauptsache.
Ja. Und dann gehen wir noch zu einem Spiel, das wir uns auch noch anschauen wollen. Es sind keine 2-0-Teams, aber wir müssen darüber sprechen, über ein ganz besonderes Matchup noch am Sonntag. Preview. Und es geht um das Matchup der Baltimore Ravens gegen die Dallas Cowboys. Eigentlich 2 Teams, wo man sagen würde, hätten wir schon erwartet, dass die 2-0 stehen. Nee, Baltimore steht 0-2 Und die Cowboys, logischerweise, wenn ihr vorhin zugehört habt, stehen 1-1 nach der deutlichen Niederlage, die sie da kassiert haben gegen die Saints. Ist ein heißes Matchup. Baltimore muss echt aufpassen. Zum ersten Mal seit 2015, dass sie 0-2 gestartet sind. Damals sogar 0-3. Und ich sehe das durchaus möglich, dass sie auch jetzt 0-3 stehen. Nach Woche 3.
Mein lieber Christoph, die können 0-5 stehen, wenn sie so weitermachen.
Was danach kommt?
Die nächsten Gegner, Bengals, ja.
Buffalo und Bengals,
Dallas, okay. Dallas, Buffalo, Cincinnati heißt es jetzt für die Baltimore Ravens, liebe Leute. Und nicht nur der Schedule spielt gegen sie, alles spielt gegen sie. Justin Tucker ist der einzige Kicker, der nicht über von 50 oder mehr Yards in die Saison getroffen hat. Alle anderen haben die Dinge reingemacht. Die Offensive Line wirkt plötzlich, als hätten die noch nie gewusst, wie Run-Blocking funktioniert.
Aber das haben wir ein bisschen erwartet, oder? O-Line, das war ein Fragezeichen.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, so krass habe ich es nicht erwartet. Da kommen wir ja gleich zu. Ich will es nur einfach mal kurz ein paar Überschriften, was alles wirklich falsch läuft. Die Passing-Defense, letzte Saison Top 6, hat jetzt schon 515 Yards oder so, glaube ich. Ich habe es nochmal vorhin geschrieben, finde ich jetzt nicht so schnell, auch schon zugelassen. Schwächste Passing-Defense zum Saisonstart. 10-Punkte-Führung verspielt im vierten Viertel. Die wirken gar nicht mehr, abgezockt. Alles geht irgendwie schief, dazu sind das ein oder andere Strafen, die einfach mit dabei sind. Es kommt mir alles so vor, als hätte irgendjemand was gegen die Baltimore Ravens da irgendwo, wo man im Universum die Fäden zieht, weil das sind jetzt mal vier Sachen, die ich mir da einfach nur mal als Überschrift, wir gehen ja jetzt ein bisschen in die Tiefe bei dem Matchup, aber es ist einfach, also die müssen echt aufpassen. Die müssen aufpassen, dass sie nicht 0-5 gehen.
Du hast so ein paar Key-Matchups da, was ich mir auch notiert habe, schon angesprochen und da würde ich als erstes zur O-Line tatsächlich gehen. Oder vielleicht gerne, noch kurz aufgegriffen von Justin Tucker. Ist halt krass, dass wir bei Tucker drüber reden, dass der ist, der die 50 Yarder nicht trifft.
Ja. Es ist auch extra überspitzt nochmal gesagt, aber.
Ich glaube, die letzten 57+ Yard Field Goals in der Regular Season war so die Zahl, hat er nicht getroffen. Justin Tucker. Mhm. Einer der besten überhaupt, der gerade ein bisschen hinten dran ist. Aber vielleicht zum ersten Key Matchup, was ich mir tatsächlich notiert habe, das war auch einer deiner ersten Punkte, diese O-Line. Der Baltimore Ravens, weil du bekommst es jetzt mit einem Micah Parsons zu tun und da habe ich echt Angst. Gerade diese rechte Seite in der O-Line schaut nicht gut aus mit Daniel Falele, mit Tackle Patrick McCurry. Die haben zusammen 10 Pressures zugelassen und Micah Parsons war jetzt gegen die Saints relativ, also für seine Verhältnisse relativ unauffällig, aber der war in Woche 1 bärenstark und ich glaube auch, dass der in Woche 2 auch mit Wut im Bauch bärenstark sein wird, vor allem weil Carr den Ball schneller abgegeben hat in Woche 2, der hat 2,7 den Ball gehalten. Jackson hält den ja über 3 Sekunden. Und das könnte vor allem gegen Micah Parsons problematisch werden, weil die O-Line auf der Seite echt schwach ist, richtig schwach.
Ja, also das ist ja genau mein Punkt, auch auf der linken Seite mit immer mal wieder Strafen, ne, die wir auch schon gesehen haben. Was zum Anfang der Saison, Nadine Rassid hat mir das auch gesagt, durchaus mal normal ist, aber bei den Ravens war es schon sehr auffällig. Und ich bin halt auch gespannt, aber ob sie das gegen diese Defense in den Griff kriegen, wo wir ja, das ist ja genau dieses Matchup, wo ich so gespannt bin, weil diese, ich benenne es einfach mal so, die Baltimore Ravens Lauf-Offense mit eben dieser Offensive Line, auch natürlich Pass-Protection, aber in erster Linie jetzt mal für mich Run-Offense gegen die Dallas Cowboys, die eigentlich eine gute Run-Defense haben, aber eben aktuell noch nicht. Das ist für mich das Matchup der Schwächen, wo ich gespannt bin, wer das aus Woche 2 zuletzt erlebte, besser abstellen kann. Und da bin ich bei dir mit Cowboys. Michael Parsons natürlich, aber ja,
sag. Cowboys waren zahlentechnisch ja letztes Jahr eigentlich okay, was die Run-Defense anbelangt. Eigentlich war es aber ein klarer Schwachpunkt von den Cowboys.
Ja, da haben
die Packers aufgezeigt.
Ich aber bin noch nicht 200 Yards fast zulassen jetzt gegen die Saints, ist halt, spricht halt auch Bände. Auch wenn es eine kleine Schwachstelle war. Das ist jetzt eine Riesenschwachstelle, wenn du so willst.
Klar, jetzt kommt Lamar Jackson und ein Derrick Henry. Derrick Henry ist noch nicht hundertprozentig angekommen, wobei der hat jetzt 4,2 Yards per Attempt, 2 Rushing Touchdowns, ist okay. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen auf der Suche, wie setzt man ihn ein? Der hat jetzt auch nur 10 Carries mehr als Lamar Jackson. Es ist halt wahnsinnig viel Lamar Jackson. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, mit diesem Laufspiel der Ravens, dass er trotzdem einfach gut ist, dass sie da ihnen Probleme bereiten werden.
Ja, aber das sehe ich eben noch nicht.
Da gefällt mir die Line bei den Cowboys noch außer Parsons zu wenig. Ja,
aber mir gefällt eben, weil du sagst, das Laufspiel der Ravens ist gut, das gefällt mir eben nicht, außer Lamar
Jackson. Was heißt gut? Es müsste ja gut sein. Das heißt noch nicht, dass es jetzt schon gut funktioniert. Ich finde auch noch nicht, dass Henry da schon, die haben noch nicht für sich entschieden, wann ist die beste Situation für einen Derrick Henry. Das ist definitiv so, aber das Potenzial ist da und bei der Cowboys Run Defense, also Kamara hat sie zerstört und das kann Henry schon auch mal im Tank haben, so ein Spiel.
Natürlich, das hat er oft genug bewiesen, aber das ist ja eben genau das, was bei den Ravens offenbar ein Problem ist, dass das mit Laufspiel, mit Running Back und Zusammenarbeit Offensive Line noch nicht funktioniert. Derrick Henry hat in Woche 2 2,6 Average und das ist halt einfach für den Derrick Henry katastrophal.
Aber ich glaube, das Problem ist dann vielmehr, dass die Gegner wissen, ja, die müssen wahrscheinlich irgendwann laufen, weil im Passspiel, wer ist da? Likely ist der Receiving Leader for Safe Flowers. Mhm. Und das ist, ich liebe Isaiah Likely, geiler Tight End, aber es ist so quasi wie vor 3 Jahren, ey, Mark Andrews in deiner Prime, das ist unser bester Passcatcher. Nee, das sehe ich nicht. Und das beschränkt dich ja auch im Laufspiel, weil der Gegner viel leichter sich darauf einstellen kann, du viel ausrechenbarer bist. Und das ist für mich das Hauptproblem noch. Du musst Henry mal, was aber auch klar ist, nach 2 Wochen erstmal kennenlernen, das klingt jetzt total doof, aber der kommt aus einem ganz anderen Team, wo ganz anderes Spiel war, wo eh klar war, Henry macht alles. Das ist schon was anderes. Und dieses Passspiel, es ist genau, wie ich es mir vorher gedacht habe, diese Receiver sind mir zu schwach und Safe Flowers ist für mich kein Top-Receiver.
Ja, da sprichst du genau das an. Eigentlich, glaube ich, haben wir vielleicht auch so, und das kommt ja im Podcast auch mal vor, ein bisschen anderen vorbeigeredet, wir meinen ja genau das Gleiche. Weil ich finde auch, dass die Baltimore Ravens Offensive einfach im Lauf natürlich auf dem Papier bockstark ist. Wir haben alle gedacht, boah, jetzt geht auch noch Derrick Henry hin, wollt ihr mich verarschen? Das wird ja heftig. Und wir haben immer gesagt, auch diese langen Übergaben von Quarterback auf Running Back, wo er den Ball dann noch hält und dann läuft Lamar Jackson doch selber los. Es ist verdammt schwer zu verteidigen für so eine Defensive Line und auch für die Leute dahinter, das zu lesen, das zu erkennen. Aber das funktioniert alles noch nicht so wirklich. Klar haben sie es gegen die Chiefs in Woche 1 immer mal wieder gehabt. Da hatte, glaube ich, Lamar Jackson auch wieder über 100 Yards. Habe ich jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt. Aber man kann sich eben nicht nur darauf verlassen. Und dann ist die Frage, und das meinte ich ja mit eingangs, dass ich auf dieses Matchup am meisten gespannt bin. Dieses schwächelnde, auf dem Papier gute Laufspiel der Baltimore Ravens, was aber eigentlich nur Lamar Jackson beinhaltet aktuell, gegen diese auf dem Papier sehr, sehr schwache Laufverteidigung der Dallas Cowboys, die immer schon eine Schwachstelle war, aber eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie sie jetzt zum Saisonbeginn aussah, vor allen Dingen gegen die Saints. Das ist das Matchup, wo ich am meisten drauf gucke, weil ich bin echt gespannt, kann die Cowboys Defense Lamar Jackson so limitieren, dass er eben nicht für 100 Yards rusht, dass die Ravens das Laufspiel brauchen und dann daraus resultierend die Cowboys dieses Laufspiel ein wenig stoppen können, um dann dieses Spiel zu gewinnen. Das ist für mich der entscheidende Faktor in diesem Spiel.
Also die Cowboys haben 190 Rushing Yards jetzt zugelassen gegen die Saints. Das ist der schwächste Wert seit Dezember 2023. Wir haben damals das Spiel nochmal kurz angeschaut, was das war. Das war in Buffalo, deutlich verloren. Und Buffalo, hoppala. Mhm. Quarterback, der laufen kann. Josh Allen hat da gar nicht viel laufen müssen. 24 Yards nur als Runner, war gar nicht so wichtig. Aber James
kann
Cook,
mich erinnern, ne?
Der hat davon profitiert, der hatte fast 180 Rushing Yards. Und die Ravens spielen natürlich jetzt nicht wie die Bills, aber du hast auch einen Quarterback, der immer wieder laufen kann und es auch machen wird. Du hast ja mit Henry schon einen guten Running Back und ich glaube, dass die Cowboys da wirklich Probleme bekommen werden, außer Micah Parsons zerstört diese rechte Seite in der O-Line dermaßen, dass der alleine dann so Aiden Hutchins-Style bei 5-6 landet zur Halbzeitpause.
Ja, total. Also das müssen sie auch, weil auch das ist so wieder, du weißt es ja auch selber, bei mir sage ich ja oft immer so, nicht nur Statistiken, sondern auch so ein Stück weit Gefühl. Ich hatte bei den Browns nicht so in Woche 1 bei den Cowboys, aber vor allen Dingen die Saints, dass sie nicht so physisch waren, nicht so harte Tacklings hatten, nicht so schnell am Mann waren, was das Tackling betrifft, egal ob jetzt gegen Lauf oder Pass, bei der Cowboys Defense wie sonst. Weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das war so ein bisschen, mir hat die Physis ein Stück weit gefehlt, warum sie dieses Spiel auch gegen die Saints so viele Punkte zugelassen haben.
Ja, ich glaube, irgendwann haben sie einfach aufgegeben, um es mal so zu sagen, weil du gemerkt hast, gegen die ist kein Kraut gewachsen. Aber ja, kann man glaube ich schon so sagen, aber die haben dich von Beginn an kaputt gemacht mit eben, das war eben die Mischung. Du hattest ein starkes Laufspiel, aber eben auch diese tiefen Dinge von Derek Carr, wo du als Cowboy dir denkst, der will mich doch jetzt verarschen. 70-Yard-Pass Pass auf Shahid, was ist jetzt passiert? Und wenn er nicht den Pass spielt, dann überläuft uns Kamara. Also da war so viel mit dabei. Das wird ihnen so, glaube ich, auch kein zweites Mal passieren. Trotzdem die Ravens, die ja unter Druck sind, sehe ich da schon gefordert.
Aber glaubst du dann, dass die Ravens das nicht so spielen kann, die Ravens Offense nicht so spielen kann wie die Saints Offense? Wenn wir darüber sprechen, dass wir auch, wenn wir da mal ein bisschen weitergehen, nicht nur über dieses Laufspiel sprechen, sondern wenn du davon auch sprichst, mit außer Likely nichts gewesen aktuell bei den Ravens, glaubst du, dass die dann nicht so variabel auftreten können?
Definitiv nicht. Dafür finde ich das Passspiel erwartbar schwach tatsächlich, weil du eigentlich nur Likely und Flowers als echte Targets hast. Andrews ist auch noch nicht fit oder irgendwas hat er auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für die leider. Defense der Cowboys zu handeln, das Passspiel.
Mhm. Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Und was machen wir dann auf der anderen Seite mit der Cowboys Offensive? Da habe ich mir ganz groß noch aufgeschrieben in der Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge, ohne groß dann nochmal Zahlen nachzuschauen, aber eine habe ich dann noch aufgeschrieben. CeeDee Lamb war für 2 von 4 20 oder mehr Yard Plays verantwortlich. Mhm. Überschrift bei mir auf dem Zettel.
Das hatte ich aufgelesen, ja.
Fehlen Big Plays.
Ja.
Denen fehlen einfach die Big Plays. Da frage ich mich, warum.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich meine, ein Punkt ist natürlich, du hast halt gar kein Laufspiel. Also du hast halt diese zwei Komponenten nicht. Es ist immer, das muss Prescott im Pass machen in Richtung CeeDee Lamb vor allem. Ich fand jetzt Brandon Cooks gar nicht so schlecht, war jetzt aber auch dann auch unauffällig gegen die Saints, weil da dann alle irgendwie unauffällig waren. Und trotzdem ist es lustig, du hast vorhin die Zahl gesagt, die Ravens haben die meisten Passing Yards bislang zugelassen. 514, ich glaube, das hast du vorhin gesagt, die Zahl auch. Mhm. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen trügerisch war. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Harbaugh, der Head Coach, hat auch gemeint, die Secondary ist eigentlich auf einem richtig guten Weg. Wir sind aber nicht konstant genug. Ja, das kann man, glaube ich, bei den Zahlen sagen. Trotzdem, ich glaube, man sollte sich als Cowboys auch nicht darauf verlassen. Ja, das klappt schon. CeeDee Lamb, tiefe Pässe, was auch immer. Die haben jetzt 2 Passing-Touchdowns. Sie brauchen das Passspiel, weil das Laufspiel wird zu schwach sein. Ich warte tatsächlich nur drauf, bis Dalvin Cook hochkommt aus dem Practice-Squad. Weil das ist viel zu wenig mit Dowdle, mit Elliott, mit Deuce Vaughn, der ja auch Touches bekommen hat.
Offense
gefällt mir auch noch nicht wirklich gut bei den Cowboys.
Nee, da bin ich auch total bei dir. Das unterstreicht, dass CeeDee Lamb bei 2 von 3 Läufen eher der Verantwortliche ist. Also Laufspiel.
Ja, auch das.
Bei 10 oder mehr Yards. Also wenn der Nummer 1 Wide Receiver von 3 Big Plays, die du durch den Lauf geschafft hast, eher derjenige ist, der das gemacht hat, dann zeigt sich, dass da im Running Back Room auf jeden Fall mal was fehlt. Im Zusammenspiel natürlich immer mit der Offensive Line, das ist ganz wichtig. Stichwort Runblock, das auch noch nicht so wirklich gut ausgesehen hat stellenweise. Und ich bin da vor allen Dingen auch von Dowdle enttäuscht, wo alle gesagt haben oder alle erwartet haben vor der Saison, der wird vielleicht sogar Nummer 1 werden vor Zeke Elliott. Zeke Elliott ist einfach nicht mehr der Zeke Elliott, wie er mal war. Nochmal hängt alles mit der Offensive Line zusammen. Aber
ein paar Wochen. Ich glaube, da muss es ja, Dowdle schon ein paar Wochen geben, um dann Elliott auf die Nummer wirklich wegzunehmen. Weil es ist jetzt ist Elliott halt der Nummer 1.
Deswegen habe ich ihn bei Fantasy genommen, aber jetzt ist das alles, hat alles nicht funktioniert, alles nicht aufgegangen. Ja, also das ist das, wo ich schon sagen muss, was wir gerade eben darüber gesprochen haben, was die Herangehensweise der Cowboys Defense gegen die Ravens Offense sein kann, heißt es ja dann auch ganz genauso. Wie siehst du das dann? Ist dann die Cowboys Offense mit dem aktuell fehlenden Laufspiel für die Ravens Defense dementsprechend wieder leichter auszurechnen? Weil die Secondary zum Beispiel ist ja an und für sich so geblieben. Sie haben einen neuen Defensive Coordinator mit Zachary Orr natürlich am Start, haben jetzt nicht gut ausgesehen in der Passing Defense. Du hast es gerade aufgeführt, dass das aber noch nichts heißen muss. Da sind die vielleicht sogar besser vorbereitet dann eben, weil sie wissen, das muss ja eh jetzt Dak handeln, ne?
Also. Ja, das kann man ja so ein bisschen dann spiegeln eigentlich. Bei der anderen Seite, bei der Offense der Ravens, wissen wir eigentlich mehr oder weniger, was kommt. Wissen wir aber auch auf der anderen Seite bei der Cowboys mehr oder weniger, jetzt ganz überspitzt formuliert. Was?
Ja, aber genau so ist es ja.
Die Nummer 1 Herangehensweise. Da wird's echt spannend sein, welche Defensive sich darauf einfach besser einstellt. Und nochmal, die Ravens werden am Ende der Saison nicht die schlechteste Passing-Defense haben. Also ich glaube, da können wir uns
sicher
jetzt schon darauf einigen, dass das nicht passieren wird. Trotzdem, mit Lamb, Prescott natürlich immer Gefahr da. Auch Brandon Cooks in Woche 1 hat er mir eigentlich besser gefallen oder ganz gut gefallen. Trotzdem, es ist keine tiefe Offense meines Erachtens bei den Cowboys. Du hast wirkliche Starplayer, das sind wirklich Starplayer, aber keine tiefe Offense.
Ja, und für mich spielt immer noch rein, dass ja auch erst kurz vor Saisonbeginn dann diese Lamb-Prescott-Geschichte endlich mal geklärt wurde. Das sind deine 2 Top-Leute. Und dahinter fehlt halt einfach ein bisschen was. Ich erinnere immer wieder gerne an Michael Gallup. Michael Gallup ist ein super Receiver gewesen, war immer so Nummer 2, mal Nummer 3 bei den Cowboys, hat aber nie wirklich mal großartig gescheint. Brandon Cooks hast du angesprochen, der kann für mich auch noch viel mehr eingesetzt werden.
Klar,
die Tight Ends eigentlich auch, aber das ist alles noch, das berechenbar. Vielleicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Dak Prescott und vor allen Dingen die Plays, die gecallt werden, das ist ja nicht immer nur Dak Prescott alleine, die Plays, die gecallt werden, dass sie da zu viel wollen. Das ist immer so mein Gefühl bei den Cowboys im generell, sowohl in der Secondary, dass sie immer Ballhawker spielen, als auch in der Offense, dass sie immer zu viel wollen. Dass sie mal einfach ein bisschen mehr zurückschrauben, ein bisschen mehr ja auf grundsoliden Football gehen. Sie wollen unbedingt diese West Coast Vertical Passing-lastige Offense sein. Muss gar nicht sein. Mach's halt ein bisschen entspannter, mach ein bisschen mittellange Distanzen. Mach so, wie Caleb Williams es gerade versucht, auch wenn es ein schlechter Vergleich ist, der auch zu viel forciert hat, dass er sich erstmal Sicherheit holt, auch wenn du der bestbezahlte Quarterback bist, mit deinem Offensive Coordinator, mit deinem Head Coach zusammen, call plays, um ins Spiel zu kommen. Und dann hast du gegen die Ravens Secondary, die ein bisschen drüber nachdenkt, wenn sie das erste Big Play zulässt, bin ich mir auch sicher, dann hast du da wirklich Optionen, das Spiel auch zu gewinnen. Aber so, mir gefällt einfach diese ganze Offense der Cowboys überhaupt nicht, weil die für mich, und deswegen hatte ich dir die Frage zuerst gestellt, total berechenbar ist. Und stell zwei auf CeeDee Lamb, ja, dann ist CeeDee Lamb raus. Was soll er machen? Nix. Um jetzt mal ganz überspitztes darzustellen.
Wo schlägt bei dir denn das Pendel hin? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, also bei mir schlägt es tatsächlich eher Richtung Ravens, weil ich bei den Cowboys nach Woche 1 dachte, habe ich die falsch eingeschätzt? Nach Woche 2 dachte ich, doch nicht so falsch eingeschätzt.
Ich glaube tatsächlich auch eher Richtung Ravens, weil ich genau das glaube, was ich als letzten Punkt ausgeführt habe, dass die Defense besser klarkommt mit der Offensive der Cowboys und dass die Cowboys die Ravens weniger in ihrer Offensive limitieren können als andersrum, glaube ich.
Na gut,
dann. Also verstehst du, dass die Ravens ihnen leichter den Cowboys das Laufspiel zum Beispiel nehmen können und dann insgesamt ja schon mal ein leichteres Matchup.
Nee, aber da können wir uns drauf freuen. Auch das ist ein Einzelspiel bei uns dann auf der Plattform, auf der Zone.
Geil.
22:25 Uhr. Das ist tatsächlich auch wert, so geschaut zu werden. Oder halt dann in der NFL Endzone, werden wir da auch hinschauen. In einem sehr geilen späten Slot mit 5 richtig geilen Spielen, dazu dann mehr am Sonntag. Ich glaube, wir können schon mal Richtung Programm gehen, oder? Was so ansteht.
Ja, auch da sei nochmal gesagt, wir haben immer ein Meeting mittwochs vormittags, was wir in der Endzone machen. Und da hat Christoph Stadler gesagt, und da erzähle ich jetzt einfach mal aus hinter den Kulissen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube echt, Leute, das wird der geilste späte Slot, den wir seit langem in der NFL Endzone hatten. Und kann man,
ich glaube, das wird der beste überhaupt.
Zu 80% unterstreichen. Was die 20 Fehlenden sind, können sich alle selber denken.
Macht euch ein Bild dann am Sonntag. Geht schon los, Thursday Night Football. Die Patriots bei den Jets, Donnerstag auf Freitag 2:15 Uhr, dann wie gewohnt am Sonntag die NFL Endzone ab 18:30 Uhr, die Red Zone 19 Uhr, die Night Games danach haben wir natürlich auch für euch im Programm. Einzelspiele, wirklich zwei, die es wert sind, 19 Uhr Eagles at Saints und die Ravens bei den Cowboys dann 22:25 Uhr. Ich glaube, alles andere haben wir eh schon erwähnt gehabt, also es wird nicht langweilig an diesem Wochenende. Schöne Woche 3.
Ja, definitiv. Und ich glaube, mit all diesen Previews, die wir da gerade hatten, mit den 2-0 Teams, bin ich gespannt, welche Preisfrage nächste Woche kommt, wie viele Teams eigentlich 3 und 0 stehen. Wir werden sehen, weil es muss ja ein paar geben in diesen direkten Duellen dann.
Dauert zu lang. Ich würde sagen, das war's. Euch eine schöne Restwoche, viel Spaß mit Woche 3 und dann sehen wir uns vielleicht am Sonntag.
Yes. Ciao.
Endzone, der DAZN NFL Talk.